Moin ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast. Und ich kann euch eins verraten, wir haben heute einen Sternekoch zu Besuch. Genau genommen zwei Sterne, den guten Toni aus Hannover hier. Hat das Restaurant Jant. Julian war neulich zu Besuch und Julian hat hier im Podcast auch ausgiebig drüber berichtet. Ja, wir haben schon festgestellt, er hat zu 95,95% falsch berichtet. Zumindest was die Essenskomponenten angeht. Aber
wir haben ihn komplett auseinander. Also wir haben Toni heute komplett zerpflückt, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Wir haben mich alle möglichen Fragen gestellt und sehr, sehr viel unfassbar Interessantes erfahren. Ich glaube, für alle, die sich kulinarisch austoben wollen, ist das hier der absolute High-End-Podcast
heute. Wie profitabel ist eigentlich ein Sternerestaurant, Julian?
Ja. Er muss jetzt zum Golf. Also, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, Toni Hohlfeld.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs leckere Brötchen.
So, sehr gerne. Bist du ein bisschen aufgeregt?
Bis jetzt noch nicht.
Super, das kommt gleich.
Geil. Leute, für alle, die jetzt eingeschaltet haben, ich möchte euch kurz abholen. Wir haben heute einen hochbegabten Koch hier.
Begabt, das ist okay.
Ich möchte hochbegabt sagen, denn Toni Hohlfeld hat tatsächlich zwei Sterne, wie es dazu kommt und so weiter, werden wir gleich alles erfragen. Mhm. Und wir haben gerade bisher nur gefrühstückt, gab ein paar Brötchen, bisschen rustikaler heute.
Oh, ist top.
Aber wir haben es top angerichtet, oder?
Absolut. Sehr viel Mühe gegeben.
Und fast wie im Sternenrestaurant.
Naja, es hat nicht viel gefehlt.
Genau. Und wir werden heute mal so ein bisschen sprechen. Ich habe ein paar Community-Fragen auch im Gepäck, die über Instagram reingekommen sind, die wir dir auch stellen werden. Ich weiß nicht, ob das für dich cool ist, aber wenn du Bock hast, kannst du dich ja mal vorstellen. Ich finde es immer schwierig, mich selbst vorzustellen, aber vielleicht hast du da...
Ich probiere es. Also, ich bin Toni Hohlfeld, betreibe mit der Mona Schrader seit 2015 das Restaurant Jante in Hannover, an der Marienstraße, falls jemand kommen möchte. Ja. genau zu sein. Und ja, wir haben ein ganz kleines Restaurant mit 8 Tischen, ein paar kleinen Barplätzen und einer Menge Personal. Und sind seit 2020 mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet.
Ja. Absoluter Wahnsinn. Das heißt, gar nicht lange her bisher, also gar nicht lange, bis der zweite Stern gekommen ist. Nee,
genau. Das ist gute Pandemie-Rechnung auf jeden Fall.
Ja. Ah, okay, stimmt. Stimmt, da hat sich alles überschnitten so ein bisschen. Ne? Genau. Und ich habe hier vor kurzem im Podcast darüber berichtet, weil ich war Gast bei dir im Restaurant. Und ich muss sagen, es hat mich extrem beeindruckt und auch geflasht und auch nachträglich noch so beschäftigt, dass wir dann nachher auch drüber nachdenken, mit dir mal zu sprechen. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist, weil dann kann ich noch ein bisschen nachbohren, warum das so geschmeckt hat und so. Wir können alle Geheimnisse heute offenlegen.
Ja. Ich versuche gut zu lügen, ja.
Ja, Weltklasse.
Ich habe direkt eine Frage. Mhm. Und zwar, du hast ja 2 Sterne. Hat man dann automatisch auch Gourmet-Punkte oder ist das eine komplett andere Bewertungsskala?
Ja, am Ende ist es eine andere Bewertungsskala, also genauso wie Gusto und Feinschmecker und Aral und was es nicht alles gibt.
Aral
Schlemmeratlas, man glaubt es nicht. Ja.
Von der Tankstelle, oder?
Von der Tankstelle,
Echt? Nein,
ja.
Ja. Gibt es auch Shell?
Nee, Shell gibt es glaube ich noch nicht. Ja. Ich denke, sie arbeiten dran, ja, bei der hohen Auflage. also da gibt es ja immens viele, aber meistens läuft es Hand in Hand und jeder macht aber seine eigene Bewertung durch eigene Kritiker.
Ja. Okay, krass.
Okay, das aber ist, gibt es so eine Art Ranking, wo du so selber sagst, das sind, ist der wichtig, also der Aral Schlemmeratlas?
Ist ganz weit oben bei mir auf jeden Fall gerankt, also da bin ich auch extrem hinterher.
du versuchst gut zu lügen,
es hat funktioniert. Nein. Am Ende steht halt der Michelin oben. Ich glaube, der hat auch die größte Resonanz der Gäste. Wir sehen das ja immer so als Werbeplattform. Ja, es ist ja klar, es ist ein bisschen Ego, darf man nicht außer Acht lassen, aber am Ende ist es halt eine Werbeplattform, wo du das Restaurant damit vollkriegst. Und danach kommt auch Gusto und Gomio, die natürlich auch ein bisschen unterschiedlich sich absetzen. Also der eine schreibt da nochmal ein bisschen detaillierter und genauer und hat eine andere Online-Präsenz und der andere ist natürlich auch durch seine jahrzehntelange Daseinsberechtigung auch eine relativ große Aufmerksamkeit. Und das ist halt alles eine Art Werbung, genauso wie Feinschmecker. Wenn du da halt drin bist und mitgewertet bist unter den Top 500, ist es natürlich immer eine schöne Werbung. Ne? Und jede Gruppe hat halt sein Buch, wo sie reingucken. Und wenn du da überall ein bisschen aufgelistet bist und relativ gut beschrieben bist, hilft dir das halt im Restaurant.
Okay, jetzt haben wir vorhin schon mal im Vorfeld gehört, du machst das seit 2015.
Das Restaurant, ja.
Kannst du mal erzählen, wie es da so zu gekommen ist, dass du gesagt hast, okay, ich werde jetzt so einen Weg einschlagen? War für dich das, also ich weiß, du hast vorher noch auch in einem Sterne-Lokal gearbeitet. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu erzählen und mal so einen Rundumfang.
Eine Kurzfassung.
Genau, so eine Kurzfassung, wie das dazu kommt, ja.
Ich bin 2006 nach Hannover gekommen zur Ausbildung ins Maritim Airport Hotel. Hab da auch 3 Jahre die Ausbildung fertig gemacht, habe dann, glaube ich, noch 1,5 Jahre gearbeitet. Bin dann durch einen sehr guten Zufall nach Berlin ins Adlon zu Henrik Otto gekommen, wo ich dann nochmal eine 2. und 3. Ausbildung innerhalb von einem Jahr durchgezogen habe.
Eine zweite und dritte?
Ja, es ist Wahnsinn. Also das war, man denkt, Kochen ist Kochen, aber das ist immens, was ich da nochmal gelernt habe. Ich habe da nochmal so viel gelernt und es war krass. Krass intensiv. Mhm. Ich hatte halt auch das Glück in dem Haus, was ja das Adlon, ich meine, europaweit bekannt, dass wir da mit dem Herrn Otto 2 Sterne bekommen haben. Das erlebst du halt auch in deinem Leben nur einmal. Ja, was da für eine Aufmerksamkeit von der ganzen Welt, wenn da die New York Times anruft. Also, wer hat die New York Times nicht angerufen mit 2 Sternen? Das ist natürlich dann schon mal was anderes.
Wahnsinn, ehrlich?
Ja, und okay. Das war abartig, was da losging. Und das war halt schon intensiv. Und dann bin ich aber aus privaten Gründen nach Hannover zurück. Und da hatten Andreas Tuffensam in der OLD Limburg-Wedel gerade einen Stern gekocht. War halt auch das einzige Sternehaus hier im Umkreis von Hannover und da habe ich mich halt beworben. Ich denke, er war ganz froh, ich war ganz froh, habe dann da angefangen. Bin dann auch relativ schnell Sous-Chef geworden und dann hieß es halt, okay, er möchte halt gehen, weil aus familiären Gründen will zurück zur Familie, aber aus Süddeutschland kommt eigentlich für Hannover wohl auch nur eine kurze Pause, aber es hat sich halt auch viel zu schnell entwickelt. Bin dann da als Küchenchef dann eingesprungen, haben dann auch den Stern behalten und da zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hatte, halt auch die Mona angefangen in dem Restaurant und irgendwann war es dann halt so, okay, da geht es halt für uns nicht weiter mit unserer Philosophie und natürlich, du hattest ja natürlich auch noch Geschäftsführer, Chefs, die halt eine andere Denkweise hatten, was Kulinarik angeht und du warst halt auch nicht in der Stadt und naja, und dann haben wir halt irgendwie aus jugendlichem Leichtsinn gesagt, okay, machen wir halt die Scheiße selbst, so ist überhaupt kein Problem. Naja, kein Problem. und haben dann halt irgendwann angefangen, okay, was muss man machen, was tut man und haben uns halt eine Lokalität gesucht, haben halt gedacht, okay, das mit der Bank regeln wir schon, was dann doch nicht so einfach war. Wir haben immer noch denselben sehr, sehr guten Steuerberater, der uns vor viel Schaden und allem gerettet hat, weil du hast ja überhaupt keinen Plan, was auf dich da einprasselt. Hat uns da extrem gut unterstützt mit dem Businessplan und allem drum und dran. Und dann ging es relativ zügig. Also ich glaube, wir sind, Mona ist im Januar 2015 raus, ich im März oder April 2015 und im August haben wir aufgemacht.
Wahnsinn. Mhm. Absoluter Wahnsinn. Und jetzt, ihr habt ja 8 Tische, hast du gesagt, ne?
Wir haben 8 Tische, ja.
Wie viele Sitzplätze sind das?
Ja, dadurch, dass wir die Bar natürlich auch belegen können, ein bisschen so mit 2 oder 4 Gästen mal, haben wir zwischen, naja, pandemiemäßig ist es natürlich jetzt was anderes, weil viele Zweier kommen. Mhm. Aber ich sag mal, im Durchschnitt haben wir 25 bis 28 Gäste.
25 bis 28 Gäste und es ist ja, also
auf normal. 10 Leute Personal.
Auf 10 Leute Personal.
Wahnsinn.
Ja. Schwede.
Ja. Da hängt ein richtiger Rattenschwanz dran.
Ja, also. Es ist krass.
Es wird halt auch immer mehr. Also wir haben halt am Anfang angefangen mit 2 Leuten im Service und 3 in der Küche. Mhm. So, und das ist dann halt immer stetig gewachsen. Ja.
Wahnsinn. In einem normalen, ich sag mal Otto-Normal-Restaurant, gut bürgerliche Küche, da ist es ja so, ich gehe essen um 18 Uhr, bin um 20 Uhr raus, 20 Uhr kommen die Nächsten. Also der Tisch ist ja über den Abend auch doppelt oder dreifach belegt. Ja. Bei euch nur einmal.
Ja, man weiß nicht, schaffbar ist.
Ja.
So, also wahrscheinlich, also von unserer Seite aus wäre es wahrscheinlich schaffbar, nur für die Gäste ist es halt nicht geil.
Ja, du müsstest die ja dann wirklich
durchjagen.
Durchjagen, ja. Ein Jahr nach dem anderen.
Ich saß tatsächlich, ich würde sagen, 4 Stunden bei euch. Mhm. So tippe ich, vielleicht sogar mal ein bisschen mehr.
Ja.
Und es kam mir 0,0 so vor, als wäre ich das lang.
Ja, es passiert ja auch immer was. Ne? Ich sag mal, dadurch, dass wir halt nur ein Menü anbieten, plus halt 2 Upgrades, sage ich jetzt mal, bekommst du ja nur mit dem Menü plus die ganzen Snacks und allem drum und dran schon mal 12 Sachen hingestellt. So. Dann vielleicht noch Wein dazu. Das heißt, du bist, wenn du das auf die Minuten durchrechnest, wie was bei dir am Tisch passiert, bist du ja alle 10 Minuten kriegst du ja was Neues. So, ja. Also, und dadurch ist es dann natürlich relativ, geht die Zeit dann doch schnell weg, ja.
Ja, krass.
Wahnsinn.
Ich habe, das habe ich im Vorfeld nicht genau geguckt, aber ich glaube, wir sind so ungefähr ein Alter, schätze ich.
Bestimmt. So, der Optik zu urteilen.
Ja, Anfang 30?
Ja.
Ja, das, und das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, weil ich, kannst du das selber für dich einschätzen, wie viele Zwei-Sterne-Köche es in Deutschland gibt, die so in deinem Alter sind? Also, ist das,
also ich möchte das nicht sagen, also schön, dass du es drauf anlegst, aber ich bin der jüngste Zwei-Sterne-Koch. Ja. Ist nein, es, nein, ja, ist es ist wirklich, es ist verrückt, ja.
Wahnsinn.
Aber es sind alle ungefähr in diesem Kreise, sage ich jetzt mal. Ne? Also es gibt natürlich welche, die machen das mit 40 dann, weil die Lokalität dann erst so gewachsen ist, wie sie gewachsen ist. Ja, wir sind bis dato, glaube ich, das Jüngste.
Ist absolut beeindruckend, ne? Weil ich meine, das ist ja auch eine Sache, du warst im Fernsehen auch schon ein paar Mal, ich habe so ein, zwei Sachen habe ich da gesehen. Kommt das auch daher, dass man sagt, Mensch, der jüngste Zwei-Sterne-Koch, den...
Nee, eigentlich gar nicht. Also das war mehr, das war ja auch davor, glaube ich, sogar schon. Also wir hatten jetzt eine Sache in der ARD mit den am Pass.
Genau, das habe ich auch gesehen.
Wo wir einer von diesen sechs gastronomischen Betrieben sein durften, die begleitet wurden. Tolles Format geworden, muss ich sagen. Also sensationell, auch die Resonanz war top.
Mega gut.
Das kam natürlich dadurch, aber da ging es niemals um diesen Punkt, jüngster Zwei-Sterne oder wie auch immer. Ich glaube, da ging es eher um die Philosophie, wie wir handhaben, wie ein Restaurant und gerade mit der Familie zusammen und allem drum und dran. Das ist dann schon eher der Punkt, ja.
Aber du warst mal bei, auch jetzt will ich nichts falsch sagen.
Es war Grill den Profi.
Grill den Profi, ja. Da warst du auf so einem, wo du noch mit unterstützt hast und so weiter, ne?
Genau.
Und wie war das für dich?
Cool, sage ich mal. Ja, also natürlich ist man, also ich war zweimal da, einmal mit Herrn Lohse und einmal mit dem Nelson Müller. Und erstmal ist man natürlich viel aufgeregter, man muss erstmal das Ganze auffassen mit Gästen, Frage und bla bla bla. Natürlich ist es auch krass, mal mit Leuten zu kochen, die man halt im Fernsehen sieht oder so. Und beim zweiten Mal wird man dann halt schon lockerer, ne? Aber am Ende ist es halt ein Tagesjob so. Und wenn man dann weiß, was man macht, das erste Mal war nicht so erfolgreich, das zweite Mal war sehr erfolgreich, deswegen war das auch ganz gut, dann kriegt man halt auch eine dickere Brust dann. dadurch ist das halt ganz cool so, ne? Aber man gewöhnt sich dann schnell dran, weil die Leute sind ja auch locker. Ja, das ist ja, das ist ja für den, so wie man hier jetzt sitzt, ist es halt dann auch eine Normalität, und wenn man dann den Rest ausblendet dann und so ist, wie man ist, dann funktioniert das schon für sich.
Ja, ich glaube, ganz, ganz viel ist da auch wirklich einfach lernen und machen, und irgendwann wird man ruhiger. Am Ende geht es uns ja genauso. Wenn wir Gäste kommen, wir haben ja mittlerweile sehr regelmäßig Gäste da, und wir hatten ja nun auch schon Leute da, die wirklich ganz Deutschland kennt. So, da geht ja am Anfang auch ein bisschen der Stift. So.
Und dann sind es aber trotzdem normale Menschen. Ne?
Am Ende kochen die alle mit Wasser.
Ja.
Und Julian sagt immer, wenn sie aufs Klo gehen, machen sie die Knie krumm.
Naja.
So ist das eben, ne?
Hoffentlich.
Ja. Ich sag mal im Idealfall.
Naja.
So, ich wollte noch mal eine grundsätzliche Sache zum Thema Stern klären. Weil das bei mir immer nur gefährliches Halbwissen ist, aber ich
bei mir aber genauso.
Ja. Also, okay. Diesen Stern, du erkochst ja den Stern. Erkochst du den Stern für dein Restaurant? Also hat das Restaurant die zwei Sterne oder hast du die zwei Sterne? Wie ist das, wenn du jetzt gehen würdest?
Es ist immer Hand in Hand. Also geht das eine, geht das andere.
Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, gut, dir gehört jetzt das Jante. Angenommen, du wärst dort Angestellter und würdest die zwei Sterne erkochen und gehst dann woanders hin, dann ist
geht's wieder von vorne los.
Das heißt, das Jante hätte dann sofort keine Sterne mehr und du auch nicht mehr, sondern müsstest woanders neue Sterne erkochen.
Genau, natürlich ist es aber so, jetzt mal nicht in unserem Fall, weil ich hoffe, ich werde jetzt erstmal nicht rausgehen, dass es ja so ist, dass es ja der Michelin, der testet ja jedes Jahr. Das heißt, du gehst halt raus im September, fängst im Januar an, dann werden die schon im Januar, Februar, März mal kommen, um zu gucken, für die neue Auflage, ist er denn immer noch so.
Und
genauso wird wahrscheinlich eventuell ein anderer in deinen Laden kommen und dasselbe wird da auch passieren. Das heißt, meistens ist es immer so ein flüssiger Übergang.
Okay, und es ist auch so, oder es ist nicht so, dass pauschal einer vom Michelin in jedes Restaurant geht und sagt, hier, die sind Mist, die sind klasse, sondern du musst schon irgendwie anrufen und sagen, ich habe Bock. Ich glaube, ich kann das.
Ja, das ist teils, glaube ich. Also ich bin halt daher gekommen, dass es ja in dem Restaurant, also in der Olendele, schon einen Stern gab. Das heißt, die gucken sich natürlich auch den Nachfolger an. So. Und im Jante war es halt so, dadurch, dass wir halt schon einen Stern hatten, sind sie natürlich dann auch gekommen. Sehr skurrile Geschichte. Also im ersten Jahr war es ein bisschen hart. Aber Meistens ist es so, oder die Gäste sagen, hey, da ist was, aber mit Instagram, Social Media wissen die ganz genau, okay, da geht's jetzt gerade ab, guck dir das mal an. Also diese, wenn du dich da so ein bisschen aufbaust, ich meine, die sind ja auch riesengroß, ja.
Ach so,
wenn,
also du rufst da nicht an oder sagst,
also ich bin ambitioniert. Nicht angerufen.
Die kommen einfach. Mal.
Ich hab mit noch keinem telefoniert. So.
Aber vorher. Kostet das nicht auch Geld? Also musst du nicht auch Geld dann dafür zahlen, den Stern zu halten?
Nein.
Okay.
Das macht die Reifenfirma, die tut das finanzieren. Also es gibt beim Gusto bezahlst du einen Beitrag, wenn du möchtest. Aber nichtsdestotrotz ist egal, was für eine Bewertung du bekommst. Der kommt aber und sagt, okay, dafür schreibe ich ein bisschen mehr Text, ein bisschen klarer verfasst, nochmal ein bisschen detaillierter, dass ihr was davon habt, dass wir was davon haben. Ja. Und das, so geht das. Aber der Michelin, da bezahlst du nichts. Die bezahlen komplett dein Restaurant, den Restaurantaufenthalt, weil du merkst es ja eigentlich nicht. Aber ja.
Aber siehst du, das war...
Das ist eine absolute Erkenntnis gerade
für mich. Ja, ich hatte immer Halbwissen. Mir wurde mal erklärt, dass es sehr teuer ist, einen Stern zu halten. Und ja, dass man diesen Stern teuer bezahlen muss auch, wo ich dachte, was ist denn der Sinn dahinter?
Ja, teuer bezahlen ist natürlich dieses Personalaufwand, Produkte, wenig Sitzplätze, wenig Durchlauf, teuer bezahlen das Menü, also am Ende bezahlt es der Endverbraucher. So einfach ist es ja, ne? Also am Ende muss es ja das sein.
Aber das ist eine sehr, sehr krasse Erkenntnis, weil für mich war völlig klar, wenn du Sterne hast, ist es auch für dich ein höherer Kostenfaktor. Also na klar, es wirkt sich als Kostenfaktor auf, aber am Ende ist das Menü ja auch deutlich teurer, nehme ich jetzt mal an.
Ja.
Und dementsprechend, wie du gerade schon sagst, ist dann der Gast derjenige, der das zahlt.
Genau. Die Frage ist ja vielmehr, ob das Menü prozentual gesehen so viel teurer ist, dass es quasi mit deinen viel höheren Personalkosten, wenn du auf 25 Sitzplätze, sag ich mal, 10 Leute Personal hast, dann hast du ja fast einen Mann für oder eine Person für zwei Leute.
Genau.
So.
Genau.
Ist dein Menü dann so viel teurer im Vergleich zu einem normalen Restaurant, dass das sozusagen sich aufwiegt? Oder ist das Sterne-Restaurant pauschal so, die machen zwar tolles, leckeres Essen, aber dafür verdienen auch alle weniger?
So soll es hoffentlich nicht sein.
Ja, genau.
Aber es ist natürlich so, dass es ein Kalkulationsfaktor ist, ne? Also der Aufwand ist natürlich höher, das heißt, du brauchst mehr Hände. Personal.
Richtig.
Ja. So, der Gast möchte anders bedient werden, das heißt, du brauchst mehr Leute im Service.
Ja.
Weil es ja nicht nur das durchgezapfte Bier ist und der eine Teller, sondern es sind halt, wie gesagt, 12 Teller plus, wenn es gut läuft, nochmal Champagner, Wein, Kaffee, bababababab. Das heißt, du brauchst ja viel mehr Laufkraft, viel mehr Hände, die das machen. Plus halt, dass du hoffentlich auch Leute hast, die vielleicht ein bisschen eloquent sind und mal Nachrichten geguckt haben, weil natürlich dich ein bisschen auf dem Niveau der Gäste mit Unterhalt hältst. So.
Ah, stimmt.
Das heißt, es sollten halt schon gelernte Leute sein oder sehr, sehr gute Fachkräfte. Hm. Und das muss halt alles bezahlt werden. Ja. Natürlich ist es immer so, wir haben es ein bisschen verpasst, die letzten 20 Jahre in der gehobenen Gastronomie, das Personal genügend zu wertzuschätzen.
Hm.
Und das ist jetzt unser Problem. Also Köche findest du, aber Service nicht.
Übrigens eine sehr, sehr ehrliche und coole Aussage, ne, dass man es mal auf den Punkt bringt, wenn sowas so der Fall ist. Ne?
Und das ändert sich jetzt gerade halt auch mit Corona, weil man merkt, okay, es sind von diesen 20%, die wir gefühlt nur noch haben, nochmal 10% weggebrochen.
Ja.
Also voll Katastrophe.
Keiner hat mehr Bock drauf, ne?
Ja, ist echt schwierig. Ja. Ja. Und das ist ja das Problem. Köche siehst du im Fernsehen dauerhaft, ja, die werden hochgejubelt, das ist immer super cool, alle tätowiert und easy peasy und alles, ne? aber Service halt... das sind halt die Tellerträger und das ist es halt auch nicht so, ne? Also das ist, versuchen wir bei uns halt auch rauszunehmen und jetzt überlegst du dann halt, okay, wie schaffst du es, das attraktiv zu gestalten, dieses ganze Produkt Sterneküche, damit es auch noch Sterneküche gibt und du auch noch davon leben kannst. Das heißt, wir werden voraussichtlich, wenn nicht irgendwas passiert, eine 4-Tage-Woche einführen bei uns. Also wir sind jetzt schon bei 4,5 Tagen. Und ab August 4 Tage, wir müssen es natürlich rechnerisch auch gestalten können und müssen gucken, wie es läuft, sodass die Leute, dadurch, dass sie, sagen wir mal ehrlich, nicht nur 8 Stunden arbeiten, dafür mehr Qualität und Freizeit haben und dafür 4 Tage halt fest mit Vollgas im Job sind. Weil es ist wirklich so, wenn man sich das überlegt, man geht Samstagabend raus mit Grundputz, Küche, allem drum und dran, ist man um 1 raus und fängt aber den Dienstag um 9, um 10 wieder an. Das heißt, gefühlt hast du 1,5 Tage frei. Das ist halt beschissen.
Mhm.
So.
Okay, ja, krass.
Und das muss halt so ein bisschen in dieser Wertschätzung sein, dass du sagst, okay, wir schaffen euch mehr Freizeit für dieselbe Geld, für dieselbe Qualität und so ist es. Und das muss man langsam zum Endverbraucher bringen. Natürlich spiegelt sich das im Menüpreis und allem wieder.
Ja, keine Frage.
Brauchen wir nicht drüber reden. Ne?
Ja.
Natürlich sind die 7% gerade ein absoluter Segen für uns. So, also das hoffen wir, dass das halt auch so bleibt und versuchen halt ja auch die Preise dementsprechend so zu halten, aber wenn es halt wieder auf 19 geht, müssen wir halt da auch nacharbeiten, weil im Umkehrschluss ist es so, ja klar, können wir das noch 2-3 Jahre irgendwie durchziehen, aber dann haben wir halt keinen mehr. Dann finden wir überhaupt keinen mehr.
Du, wir haben gestern mit einem befreundeten Gastronomen gesprochen, auch aus Hannover, italienisches Restaurant. Und der hat, was hat er erzählt, Jürgen, hat eine Anzeige geschaltet für Personalsuche, 80.000 erreichte Konten, kein einziger hat sich bei ihm gemeldet. Ja. Kein einziger.
Ja, tatsächlich niemand.
Ja.
Und
das ist erschreckend.
Ja, er hat jetzt irgendwie statt vorher hat er irgendwie 12, jetzt hat er noch 7 Leute. Dann sind 4 krank gewesen auch und da kannst du zumachen, ne? Brauchst ja gar nicht weitermachen.
Genau, das ist es eben, ne? Ja. Es werden halt auch mal Leute krank.
Richtig, so. Das kommt ja noch hinzu.
So, und das geht ja auch darum, Familie, Freundin vielleicht oder Freund nicht in der Gastronomie mal ein bisschen Freizeit verbringen, ist halt dann auch mal nicht so schlecht, ne? Plus, dass wir es halt meistens jedes Jahr schaffen, außerhalb dieser Zeit, 8 Wochen Urlaub zu gewährleisten, über Weihnachten, über Silvester, ins neue Jahr rein, im Sommer 3 Wochen Urlaub zu machen und dann nochmal dazwischen, so dass die Leute halt auch runterfahren.
Okay. So,
und glaub also mir, und trotzdem arbeiten die genug Stunden. Ja. Also das ist halt, aber das ist halt eine Lebensqualität und das ist natürlich auch für uns, wir sind jetzt auch Familie, Kind ist 4 Jahre alt, wir wollen auch mal weg, wir wollen auch mal raus sein, ist es natürlich auch hilfreich, ne? Weil sonst überpayst du und wir wollen es halt wahrscheinlich noch ein paar Jahre machen. Und wie gesagt, das muss halt in die Richtung gehen.
Das ist sehr, sehr spannend, also super spannend gerade für mich. Ich habe auch gerade, ich scrolle immer zwischendurch durch User-Fragen, damit ich mal so ein bisschen eine Idee kriege, was da drin steht. Und eine Frage, die da auch aufkreuzt, das Thema, ob so ein Restaurant profitabel sein kann, ne, aufgrund dieser ganzen Sachen, die man da hat. Hast du dazu ein Statement? Also ist das
Natürlich ist es profitabel.
Okay, also das
sonst wäre es ja nicht mehr da. Okay. Also wir haben keinen, der auffängt bei uns, niemanden.
Ja.
Von Anfang an nicht, haben wir gesagt, das machen wir nicht. Entweder funktioniert es so, das funktioniert so nicht. Und man merkt ja, dass Restaurants, die ein Spielball sind in diesem Niveau, langsam anstrengend werden. Wenn du kein Personal findest, wenn du Kurzarbeitergeld beantragen musst, wenn du das Restaurant dauerhaft schließen musst und nur nachfinanzierst. Das heißt, es funktioniert nur auf dem, also viele funktionieren jetzt nur noch auf dem Weg, dass sie halt selbstständig sind, oder es wird auch mehr, denke ich, nochmal werden. Und wir sind halt bis dato profitabel, Gott sei Dank.
Bezeichnest du dich selber, wenn man, ich meine, du bist Unternehmer sozusagen, bezeichnest du dich selber auch so? Oder siehst du eher das, also ich will damit sagen, ich habe in meinem vorigen Job viel mit selbstständigen Personen zu tun gehabt und habe da mal festgestellt, dass es welche gibt, die sozusagen eine richtige Leidenschaft, Passion haben und sich darauf voll fokussieren, aber teilweise so die unternehmerischen Skills nicht da sind. Ich will das jetzt gar nicht negativ sagen. Und andere wiederum sind so Unternehmer, die so sehr genau gucken, auf Zahlen machen und tun. Wie ist das bei dir? Weil du sagst vorhin auch, Steuerberater ist da, weil ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich schwer ist, sowas im Blick zu haben, plus das, was du tust, handwerklich, weil das ja wirklich Wahnsinn ist. Ne?
Das Gute ist ja schon mal, dass wir zu zweit sind. Das hilft der ganzen Sache schon mal extrem. Das heißt, viel Buchhalterisches macht halt auch die Mona. Wie gesagt, wir haben einen sehr, sehr guten Steuerberater. Wir versuchen, alles abzudrücken, wegzugeben, was nur geht, damit es auch in professionellen Händen ist.
Aber ein sehr smarter Zug.
Ich glaube, so, das haben wir von Anfang an genauso gestaltet, denn es gibt nichts Schlimmeres, als da was zu verkacken.
Oh, nochmal. Ich habe am Anfang den ersten, du kriegst ja, wenn du eine GmbH aufmachst, so viele Briefe, wo du eingetragen werden musst. Ich habe 750 Euro bezahlt für einen Brief und wir stehen jetzt irgendwie bei Money House drin. Ich weiß zwar nicht warum, aber der Steuerberater hat gesagt, du hast bitte nicht bezahlt. Ich sage, doch. Na gut, okay. Jetzt steht er wenigstens da drin. Also das war so mein erster Punkt, wo ich denke, oh scheiße, also, da musst du echt drüber nachdenken. So, wir kriegen manchmal so viele Briefe von irgendjemand, der Geld haben will, IHK, gut, die kennst du langsam, wo ich dann einfach ein Foto schicke, muss ich das jetzt zahlen oder nicht? Und dann ja oder nein halt so. Also das ist schon mal das absolut Wichtige, dass wir alles abgeben, was sowas geht. Natürlich, und wir kriegen, gucken uns jetzt nicht immer an, aber wir kriegen monatlich Einnahmen, Ausgaben,
ja,
wo wir jetzt hin und das, also das ist so professionell abgeregelt, dass es wirklich nur ein Anruf entfernt ist, dass da irgendwas geregelt wird. Nichtsdestotrotz sehen wir uns halt schon langsam nach und nach mehr als Geschäftsführer und Gastronomen als die Station, die wir halt im Restaurant haben.
Ich finde das richtig spannend, weil ich glaube, da wächst man nämlich rein.
Absolut.
Und das macht ja vielleicht auch noch extrem mehr Spaß, sage ich mal, wenn das auch noch dazukommt. Wie ist das so? Also eine Frage, die ja auch immer kommt, ist, wo bleibt der dritte Stern? und vor allen Dingen, wie kommt es dazu, dass man selber sagt, ich möchte gerne so ein Niveau haben? Oder sucht man sich das gefühlt gar nicht selber aus, sondern man geht seiner Leidenschaft nach und dann...
Ja, das ist halt genau das. Wir haben ja ein Restaurant aufgemacht, um einfach nur das zu machen, was wir wollten. Ne? Also das war jetzt kein Plan, okay, wir machen jetzt hier das nächste Sterne-Restaurant auf und jetzt zeigen wir mal allen, wo richtig der Hammer hängt.
Ja.
Es war so, dass wir aufgemacht haben, Mittagsservice hatten, zwei Menüs am Abend, jeder Gang à la carte wählbar. So, durch die Aufmerksamkeit hier in der Region, dadurch, dass wir vorher den Stern hatten, hatten wir den ersten Mittagsservice 50 Gäste unangemeldet. Die standen bis auf die Straße völlig overload.
Ach, das du gibt, Heilige.
Sind richtig weggeflogen, richtig weggeflogen. Ja, ja. Dann abends halt zwei Menüs, auch weggeflogen. Also wir waren 3 Monaten, waren wir nur am Schwimmen. haben dann gesagt, okay, das geht so nicht weiter. Also wir schaffen das einfach nicht. Das heißt mittags zu. War jetzt auch nicht das profitabelste Geschäft, aber es ist ganz gut, um Leute erstmal aufzufangen. Wir sind da, ne? Hat schon funktioniert, für den Anfang perfekt. Wir haben viele Gäste dadurch gewonnen, dass wir mittags mal da waren, reinschnuppern, abends kommen. Und dann ging es halt weiter. Step by step, okay, nur noch kein à la carte mehr, nur noch 4 Gänge, nur noch ein Menü, nur noch das, nur noch das. Und Angebot und Nachfrage hat es natürlich so geregelt, dass wir sagen können, okay, der kommt, der muss halt alles nehmen. Auch der Vorteil daran, wirtschaftlich gesehen, genauso wie halt nachhaltig gesehen, du weißt ganz genau, was passiert. Wir wissen das ganz stimmt. genau, wir brauchen 2 Fische die Woche, sagen wir jetzt mal, egal, ne? Mhm. Wir brauchen das an Kilo an Gemüse, das. Also das heißt, unser perfekt. Kühlhaus ist Samstag leer. Und das ist unternehmerisch sowie nachhaltig perfektes Konzept.
Ja, das stimmt. Also auch im Sinne des Tierwohls, so absolut. Ihr müsst nicht.
Absolut.
Ich meine, man muss sich nichts vormachen. Ich bin mir sicher, dass viele Restaurants auch immer mal was wegschmeißen und zwar auch tierische Produkte, wie Fleisch, Eier, etc. pp. Ja. Und das habt ihr natürlich dann wahrscheinlich minimiert. Näher an
der Hand, minimiert absolut. Es ist natürlich auch so, also wir sind da sehr, sehr gut im Plan, so, aber wir heben halt auch fast alles auf. Also wir haben gefühlt 25 Kilo Rinderfett da, das ganze Entenfett aus der Weihnachtssaison, wo wir jetzt gerade nochmal was ausbacken drin. Also wir versuchen alles so weitestgehend zu verwerten. Also soweit wirklich alles, nochmal eine Brühe, nochmal davon, nochmal das, nochmal hier. Und das ist halt auch das, warum wir so viel Personal brauchen. Ja, also das ist halt, wir versuchen halt wirklich so viel zu verwenden.
Wahnsinn, das ist richtig gut. Ich habe auch da zum Beispiel gelesen, die Frage natürlich, wie ist das in einem Sternelokal? Wird da viel weggeschmissen, weil du ja teilweise Kleinstteile auf dem Teller hast und das zugeschnitten ist und so weiter. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass ihr das genau so gut es geht minimiert.
Genau, es ist so weitestgehend so minimiert. Also ich bin natürlich auch am Überlegen und wir überlegen dann halt auch immer, was können wir denn nochmal daraus machen? Und wenn es nur Proben sind, ja, irgendwelche Fermentationen, die wir für irgendwelche Vinaigrettes oder nehmen. Ne? Und daraus entstehen dann manchmal auch tolle Sachen. Manchmal halt auch nicht.
Ja, manchmal hast du auch Pech.
So.
Greifst mal.
Aber klar, du lernst ja nur. Daraus. Ja, ja. Aber dieses ganze Rinderfett und Entenfett, tierische Fette, was wir alles benutzen, das ist natürlich top. Also ich sag mal, wenn du einen Gemüsegang hast oder einen Fischgang sogar und machst so eine Art Hollandaise anstatt mit Butter, aber mit Rinderfett, ist es natürlich ein ganz, ganz anderer Hintergrund als Gehalt. So. Ja?
Hammer.
Und das ist halt top. So. Und wenn du dir überlegst, unternehmerisch jetzt gesagt, ein kleiner Trick, wenn du dir überlegst, wie viel Butter du brauchst, um 25 Kilo Rinderfett aufzuwiegen.
Das stimmt.
An Geld.
Ja, ja.
Es ist halt ein ganz, ganz anderes Ding. Plus halt, dass es nochmal eine viel, viel tierischere Aromatik hat, musst du es halt nur gut einbinden.
Mhm. Wahnsinnig spannend. Wahnsinnig
spannend. Es ist nachhaltig und unternehmerisch genial zugleich.
Aber also nur so funktioniert halt so ein Restaurant noch, denke ich. Also ich glaube, da also selten, dass es dann nicht mehr so funktioniert.
Glaubst du, du bist auch als 2-Sterne-Restaurant hier in Hannover profitabel, weil es in Hannover einfach nicht das Riesenangebot an Sterne-Restaurants gibt? Ja, wie viele Sterne haben wir nur? Es gibt nur euch.
Bis aktuell, jetzt nur uns, ja.
Ja.
Aber nicht mehr lange, denke ich. Je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird.
Ja, ja gut, bei deinem Kollegen, der wahrscheinlich als nächstes einen Stern hat, waren wir neulich essen.
Ja.
Es war auch absolut genial, auch zum Thema, was wird alles verwendet. Da gab es zum Beispiel Wolfsbarsch und da war selbstverständlich, waren die Schuppen dran, die wurden irgendwie aufgestellt und frittiert oder so, dass du die knusprig mitessen konntest. Ja. Also da wurden nicht mal die Fischschuppen weggeschmissen.
Genau.
Ja. Und ich vermute aus dem, gut, das Gröbste, was im Fisch drin ist, ist ja schon rausgenommen worden, aber alles, was verschnitt ist, kommt in die Bouillabaisse oder.
Oder in die Fischsoßsoße oder, ja, genau.
Also das finde ich richtig gut. Richtig gut. Ja. Wenn du jetzt selber dein Fleisch kaufst zum Beispiel und auswählst, wie gehst du da vor? Also was sind die Kriterien, wonach du zum Beispiel Rindfleisch auswählst? Als
Qualität.
Beispiel?
So, natürlich probieren wir so nah wie möglich einzukaufen. Muss man. Es gibt sensationelle Rinder. Die Frage ist halt, die meisten kennen die halt auch schon und die Teile sind halt auch schon verkauft. Wir können es uns halt nicht, bei uns ist es leider nicht so, wo wir es gerne wahrscheinlich machen würden, funktioniert aber nicht, ganze Tiere, halbe Tiere zu kaufen, abhängen zu lassen. Aber es funktioniert nicht. Also es gibt halt nur einen halben Rücken dann oder einen Rücken und dann musst du Schmorgerichte viele machen. Das heißt, es ist für uns nicht so praktikabel. Mhm. So, jetzt schaut man natürlich, okay, wo kriegt man gutes Zeug her? Weiß ich, von der Müritz aus Süddeutschland. Aber es sollte halt schon immer den Qualitätsstandard empfangen und es muss halt auch genug da sein. Das heißt, du kommst manchmal auch nicht darum, einfach auch mal zu sagen, okay, ich brauche halt einfach mal 10 Rücken, die du dir halt selbst nachreifst. Die kommen halt aus Kanada, weil es ein US-Beef ist und eine Top-Qualität hat. So, das bringt ja nichts, wenn es beschissen ist. Mhm. Nur weil es ein Rind ist. So,
ne? Ja, okay. Aber ist es denn so, dass du sagst, okay, ich gucke auch, hat es den, also das Thema Tierwohl, spielt das dabei auch eine Rolle?
Absolut, ja. Also wir schauen natürlich ist es immer schwer durchzuschauen, ne? Also wenn man Seaspiracy oder sowas geguckt hat, darfst du eigentlich gar nichts mehr essen, ne? So.
Mhm. Ja, stimmt, bei Fisch ist das ja auch ganz abartig. Extrem. Ganz
so, also
extrem.
Also wir haben jetzt auch, wir schauen auch, dass wir Aal hier aus der Region vom Forellenhof Flüger, Forelle von der Müritz, jetzt Zander von der Müritz, sowas bekommen, damit du ein bisschen näher am Geschehen dran bist. Machen wir uns aber nichts vor, bei Rindfleisch ist es schwer, ja, also wie gesagt, wir versuchen es so nah wie möglich, aber sind halt immer noch ein Restaurant, wo halt auch mal gerne gute Produkte gemacht werden, ja? Also es ist, muss man halt schauen, wie weit man geht und versuchen so weit wie möglich, und ich glaube, jeder kleinste Schritt ist der Schritt in die richtige Richtung.
Absolut, auf jeden Fall. Ja. Wagyu-Rind, was sagst du dazu, dein Statement?
Ja, ist top, wenn man es top verarbeiten kann.
Sehr gut, ja. Wie isst du es am liebsten?
Fast roh, ja. So leicht nur auf Raumtemperatur mit vielleicht so einer Brühe. Also
Ich habe hier ein paar Sachen im Eisfach liegen.
Sehr gut, ja. Nee, aber so, also ich mag es fast schon gar nicht so, dieses Gebratene. Finde ich gar nicht so geil, kommt es nicht so gut rüber. Okay. Aber es ist zwar zart und alles und es ist halt weich, aber so der ich glaube, dieser wirklich auch dieser Kosten-Nutzen-Faktor Flavor ist halt schon fast so dieses leicht gebrühte Halbrohe.
Carpaccio vom Wagyu finde ich zum Beispiel auch sehr geil, ne? Wenn du einfach mal dir eine hauchdünne Scheibe runterschneidest, so ist schon.
Oder halt so wirklich nur ganz kurz so eine dünne Scheibe am Grill, dass er nur ganz kurz dieses Brandaroma hat, ist halt top, ne?
Ja, geil. Stell ich mir übrigens auch optisch richtig geil vor, jetzt ein Carpaccio von so einem Stück Wagyu. Dann hast du, das muss auf den Teller so. Ich weiß nicht, wie würdest du ein Carpaccio anrichten? Wahrscheinlich auch klassisch oder jeder ganz anders?
Italiener. Ja. Ja, also wir haben ja jetzt auch, wir hatten jetzt auch so eine Art von so einem gereiften Rind, so eine Art Carpaccio, also roh aufgeschnitten, weil manchmal ist es halt einfach geiler, wenn man sich schon die Zeit für so einen Rind nimmt und so eine hohe Qualität hat, es einfach roh zu essen und das halt irgendwie zu unterstützen. Und das haben wir halt auch so gemacht, also wir haben es nur auf Raumtemperatur gehabt, also Körpertemperatur, sage ich jetzt mal, Salz, ein paar bisschen Pilz dazu, ein bisschen Fruchtkomponente, und dass du das halt ordentlich aufnehmen kannst, ja.
Mega. Da schließt sich noch eine Frage an, wenn wir schon dabei sind. Steaks vorher salzen oder nachher salzen?
Das ist nachher. So eine.
Okay, geil. Danke.
Das ist jetzt schon der zweite Stern, wobei Johann hat aktuell, glaube ich, keinen Stern, weil er kein Restaurant hat, aber der zweite Profikoch, der uns da zuspricht. Ja,
danke.
Eine große Freude.
Okay, jetzt frage ich noch was, jetzt kannst du die Nessen setzen. Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Oh, oh. Ja, es ist teils, kommt noch was für ein Brot.
Ah, okay, du unterscheidest.
Oh,
okay,
ja, du unterscheidest. Also ich glaube, wenn's so diese Brioche-Nummer getoastet ist, dann ohne, weil es so viel Fett drin ist, aber wenn es so eine Graubrot-Geschichte ist, dann mit.
Ah, geil, er unterscheidet immer.
Okay, siehst du, Graubrot, ich esse zum Beispiel ja Brot auch schon mal, aber mit Nutella oder Nuss-Nougat-Creme, aber dann meistens so ein richtig schön saftiges Brot, wo nur so ein Roggenanteil drin ist, aber schon eher Weizen oder halt Brötchen. Und beim Brötchen brauche ich einfach
Ich muss aber auch sagen, ich esse, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Nutella gegessen habe. Also es ist ewig her gefühlt. Irgendwie kommt das, weil ich bin nicht so der Frühstücker, deswegen kommt das bei mir nicht so rüber. Ja,
wo wir jetzt gerade bei Brot sind, du hast auch Brot da gehabt, warm, mit so einer aufgeschlagenen Butter. Was zur Hölle war das? Sachen, die du hast selber gebacken.
Ja, doch. Danke für den guten Schub. Wir backen unser Brot selbst im Restaurant. Es ist natürlich erst über Jahre besser geworden. Ja, wir haben angefangen mit einem Sauerteig. Also der Sauerteig ist halt auch schon so alt wie das Restaurant.
Jetzt mal ohne Witz, das Brot war unnormal. Das war richtig geil.
Vielen Dank.
Wirklich. Das Hammer.
Ihr habt seit 2015 den Sauerteig und füttert den immer.
Genau. Da wird immer wieder nachgearbeitet und dann kommt halt die Brote, die über sind, die werden halt kleingeschrotet, nochmal geröstet, wieder in Sauerteig rein, immer wieder aufgearbeitet. Das ist halt so ein bisschen, also es kriegt halt immer mehr Bums so gefühlt. Und dann muss man halt schauen, die Rezeptur hat sich natürlich über Jahre gefühlt 35 Mal geändert.
So. Ja, der Klassiker.
Jetzt ist man, genau, jetzt ist man langsam auf eine Tour. Wie lange muss, also jetzt sind wir gerade wirklich auf einem sensationellen Punkt, weil mein Zuschiff sich da extrem nochmal reingehangen hat. Und wie lange muss man so einen Teig reifen? Wie faltet man? Wie sind die Temperaturen? Wie lange? Bla, bla, bla. Der hat sich da nochmal richtig reingehangen. Mhm. Und das ist schon sehr top. Das zweitbeste Brot, würde ich sagen, fast in Hannover.
Was ist das Beste?
Ja, man darf es ja nicht sagen, aber es ist halt Gaus, ist halt schon top, ja.
Ja?
Also leider ist es noch.
Aber wie lange hat er seinen Sauerteig?
Ja, genau, so ist es, ja.
Aber du hast zwei Dinge angesprochen, die ich spannend finde. Mhm. Punkt Nummer eins, du sagst, ja, jetzt sind wir mit dem Brot so schon 35 mehr Rezeptur geändert. Das kommt mir bekannt vor. Wir denken auch regelmäßig, jetzt haben wir.
Ja, aber es ist ja dann immer noch nicht der Endpunkt.
Fürs Video so unseren Stil gefunden und dann machen wir uns Gedanken, ändern wieder was.
Naja.
Wahrscheinlich wirst du nie den Punkt haben, wo du sagst, jetzt bleibt so für immer,
ja, hoffentlich
weil du immer was Neues findest. Ja, das ist
ja auch hoffentlich den Reiz nicht. Also, das wäre ja.
Wäre langweilig.
Ja,
sonst,
genau.
Und Nummer zwei, du hast von deinem Sous-Chef gesprochen. Mhm. Wie viel kochst du viel selber noch bei dir oder. Bist du sozusagen die treibende Kraft, die sich die Gerichte mit ausdenkt, entwickelt und eben diese Sterne erkocht? Aber dann hast du ja dein Personal und sagst, du machst das, du machst das, du machst das. Und bist du selber viel in der Küche oder bist du eher, sag ich mal, beim Einkauf, Auswahl der Produkte, beim Kunden im Restaurant und so weiter?
Also es ist so, dass ich schon noch mitmache, ein paar Sachen immer mal wieder, aber die Grundstruktur des Restaurants ist so, wenn wir beide nicht da sind, muss es trotzdem laufen. So einfach ist das, damit man sich...
Ich glaube, alles andere wäre auch fatal, ne?
Ja, so und also ich nehme auch Fische mit auseinander oder mach mal irgendwas mit bei anderen Posten, aber die Posten laufen eigentlich für sich und ich gefühlt störe ich die halt nur mehr, weil die in ihrem Flow drin sind.
Ja.
Also kümmere ich mich schon hauptsächlich um neue Gerichte oder administrative Sachen, aber ich bin halt trotzdem gerne da. Also ich stehe halt selbst dann lieber mit dem Computer in der Küche und habe diesen... als mich da irgendwo hinzusetzen. So, ne? Also,
diesen Küchenflavor.
Ja, genau.
Ja, cool.
Und das ist halt schon, aber wir probieren halt auch viele Sachen nebenbei aus oder ich lasse irgendwie Proben laufen, wir checken das oder arbeiten nochmal was nach. Also es ist so ein dauerhafter Prozess. Also irgendwie kriege ich den Tag dann trotzdem voll und abends im Abendservice bin ich ja dann trotzdem da. Mhm. Mache aber eher so die Anrichten, Abrufen, bisschen Gäste hin und her, außer es ist halt jemand krank oder ist ja immer nicht da, dann übernehme ich halt auch den Posten. Ne? Fliegt zwar immer hart weg, aber sonst geht's.
Stark. Bist du nicht mehr so drin, dann sagst du.
Ja, das ist halt wirklich, also wenn du, also doch, ich kann schon jeden Posten kochen und das, aber natürlich ist es, wenn du es jeden Tag machst, ist halt einfach der Flow.
Ja, logisch.
Und der weiß ganz genau, in welcher Schublade er was hat und du musst dich halt erstmal kurz reinfuchsen, aber am Ende, es ist ein Baukastensystem bei uns, das heißt, es funktioniert schon.
Und wenn du so ein oder wenn so ein Gericht entwickelt wird, wie ist da so grundsätzlich der Prozess? Sitzt du irgendwo und sagst, ach, jetzt habe ich gerade eine Idee, wir können das und das kombinieren oder ergibt sich das so im normalen Workflow oder?
Alles. Also es ist, kommt überall mal her. Du hast eine Idee, schreibst du auf, probierst irgendwann mal aus, ist halt scheiße, ist halt nicht scheiße, arbeitest weiter dran, lässt Sachen liegen, hebst sie für ein halbes Jahr später, kommen die wieder. Also es ist so ein dauerhafter Prozess und wenn es gut läuft, dauert es halt mal 3 Tage, bis ein Gericht steht und wenn es scheiße läuft, halt mal 2 Monate.
So. Okay. Deine Frau ist richtig? Frau?
Lebensgefährtin, Mutter des Kindes.
Okay,
Lebensgefährtin. Frau ist es noch nicht.
Okay. Oh, jetzt habe ich hier Druck ausgeübt. Also Lebensgefährtin, Mutter deines Kindes. Sie hat...
Mitgeschäftsführerin. Ja.
Das heißt, Mona hat da auch, wirkt sie, ich habe jetzt eine Reportage ein bisschen mitgekriegt, dass sie da auch mit einwirkt. Und wir haben gerade kurz vor nochmal beim Podcast gesagt, dass sie durch ihr Sommeliere und hat auch einen krassen Geschmackssinn.
Absolut,
also, das wirkt sich auch auf die Findung der Gerichte mit aus?
Es ist so, dass wir die Gerichte für uns selbst entwickeln. Ja, also in der Küche, sage ich jetzt mal. Ich komme zwar schon manchmal und denke mir, ja, hast du eine Idee oder so? Aber am Ende geht es ja auch für sie um die Überraschung, wenn wir das erste Mal das anrichten. Mhm. Also das, weil wenn du so gewisse Punkte immer nur kriegst, dann hast du schon deine eigene Idee. Also denke ich, also ich so versuche es immer zu verkaufen, also ich, und dann lieber das Komplette mal zu geben, aber es ist wirklich so, also wir arbeiten da schon sehr, sehr nah beieinander, weil sie wählt ja auch den Wein dazu aus und hat auch einen besseren Geschmackssinn als ich auf jeden Fall, also viel filigraner, viel tiefer, schmeckt viel mehr Fehltöne so.
Wie machst du das fest? Also das frage ich mich, wenn du von dir selber sagst, sie hat einen besseren Geschmackssinn, also
ja.
Sie könnte ja theoretisch auch sagen, ich schmecke das, und du sagst, ja, okay.
Oh, okay,
also woran macht man das fest?
Ja, also das liegt daran, also wir haben natürlich in manchen Rezepturen ist irgendwas, also ein Öl oder sowas drin, Also ich hätte es nicht rausgeschmeckt, denke ich. Ich weiß zwar, dass es das runter macht, aber sie, da ist doch das und das. Oder das und das.
Ah, ich verstehe.
Also sie ist da sehr, sehr nah und auch mit dem Wein ist sie sehr, 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 sehr nah immer an diesen Geschmäckern. Und wenn sie dir dann erklärt, warum es so ist, wie es ist, dann ist es halt faszinierend. Also ich finde das immer wieder faszinierender. Also
Wahnsinn.
Und sie sagt dann halt, okay, wenn wir noch ein Stück weiter in, sagen wir mal, eine Soße noch ein Stück härter reduzieren, dass wir mit dem Rotwein näher rankommen und das besser im Menü passt, weil sonst mit dem anderen Gang so ein bisschen gleich wird, ist es doch, es geht ja ums Gesamterlebnis. Warum sollte ich da mein Ego noch wünschen und sagen, ich hab doch, mach ich doch so. Also am Ende geht es ja darum, dass das Endergebnis halt top
Hammer.
Ist. Und da sollte halt jeder so viel Mitspracherecht haben wie möglich, ja.
Hammermäßig. Ich, also herzliche Grüße auch am Mona, ne? Das nächste Mal dann auch nochmal mit der Sommeliere hier im Podcast. Kannst du dir Bescheid sagen?
Auf jeden Fall sage ich gerne. Ja. Aber wie gesagt, ja, 3-4 Stunden müsst ihr einplanen, wenn sie anfängt.
Kein Problem.
Nee, klasse.
Wir drücken auf Play und gehen raus.
Ja, das ist das Beste, ja, genau.
Podcast mit Weinbegleitung. Ja. Da sehe ich uns. Da sehe ich mich
auch. Ich denke auch, ja.
Wir rufen dann schon Taxi an, sagen dann da sein. Los geht's.
Perfekt.
Ja, auf jeden Fall super spannend. Ich meine, wenn man da erstmal so hinkommt und dann auch diesen Schritt so geht, also alles das, was daran hängt, einfach ein riesen Rattenschwanz dran.
Absolut.
Ja. Wenn man dann sieht, was am Ende auf dem Teller landet und wie filigran das Ganze ist. Ich könnte mir auch, also ich persönlich stelle mir immer vor, wenn du das anrichtest auf dem Teller, da würde ich durchdrehen teilweise, weil ich mir denke, da muss ich mit der Pinzette ran, wie auch immer, und das so filigran ausarbeiten, da musst du ein ruhiges Händchen für haben. Ist es bei dir tagesformabhängig, dass du merkst, so, heute ist mein Tag, da läuft alles wie am Schnürchen? Also gibt es sowas auch oder muss man immer on point sein, weil man ja dem Gast gegenüber vernünftig abliefern will?
Also
oder
wir liefern eigentlich zu 98,5% immer gleich ab, sage ich jetzt mal. Natürlich muss man sich immer mal auf andere Produkte einstellen oder Reifegrade oder. Aber eigentlich ist es alles so konzipiert, dass es halt immer gleichbleibend ist, genauso vom Anrichten her. Also
habt ihr dann so Pinzetten? Also ihr arbeitet mit Pinzetten, aber auch nicht nur mit Küchenpinzetten, sondern auch mit ganz feinen Pinzetten, die andere Leute zum Augenbrauenzupfen nehmen.
Ja, diese üblichen Pinzetten halt, ne? Also diese kleinen, also nicht diese Grillzangenpinzetten, sondern halt diese kleineren, ja.
Ja.
Erstmal auch aus platztechnischen Gründen in der Schürze.
Ja, okay, ja, macht Sinn. Du hast vorhin schon ein paar Minuten her gesagt, dass das bei euch in der Küche oder bei dir in der Küche Baukastenprinzip ist. Würde ich anders, angenommen, bei dir ist jetzt jemand krank, könntest du mich oder Julian oder irgendwen, der
auf
so ein bisschen mit dem Kochen,
gar keinen Fall.
Das ging nicht.
Geht nicht. Nein, aber das Baukastenprinzip muss ja auch erst verstehen. Du kannst ja auch nicht bei Meckes anfangen und direkt das durchjagen. Ja? Also es geht darum, dass du das halt die Fehlerquellen so gering bleiben, wie es nur geht. Das heißt, es ist wie bei einer Patisserie mit Rezeptoren, es dauert nun mal 25 Minuten oder halt auch nicht und das Eiweiß muss so geschlagen werden oder halt auch nicht. Und das findest du ja für dich heraus. Das heißt, die Vinaigrettes sind rezeptiert, natürlich Fleischwürze, Fischwürze, Soßen, das ist natürlich immer ein Punkt, aber dafür sind es ja Profis und gelernte Menschen.
Richtig.
Und dafür kommen sie ja zu uns, um zu lernen oder sind halt so weit und sind halt da, weil sie halt so funktionieren. Und das ist halt genau das. Aber am Ende ist es halt wirklich, der Gast kommt, 2 Kuvert neu, setzt sich hin, Aperitif, erster Snack, bap, bap, bap. Und dann geht halt einfach nur das Spiel los. So. Genauso wie wir halt komplett drauf eingestellt.
Das Spiel geht los.
Und so, genauso wie wir komplett drauf eingestellt sind, Fisch, kein Fleisch, alles ist vegetarisch schon da. Was haben wir da? Was für ein Gericht ändern wir ab? Genau.
Weltklasse. Sind denn alle Gäste bei euch zur gleichen Zeit da, dass ihr sozusagen jeden Gang,
nein,
ihr macht also
nicht.
Alle also, Gänge immer wieder und wieder und wieder?
Genau, also es ist natürlich, es gibt so Timeslots, sage ich jetzt mal, 18:15, 18:30, aber meist hast du immer deine 18 Uhr, 18:30 Rutsche. Und dann kriegst du mit diesen Snacks und Vorspeisen, kriegst du dann immer so 2 Tische vielleicht zusammen und die machst du dann fast den ganzen Abend immer gleichzeitig, je nachdem, wie ihr Essverhalten ist. Und dann switcht das halt immer mal ein bisschen durch Upgrades oder wie auch immer. Aber am Ende versuchen wir nicht mehr als 6 Teller gleichzeitig anzurichten, weil es meistens auch immer blöd geht.
Ja, okay, das macht Sinn. Es muss ja auch beim Anrichten so sein, dass wenn der letzte Teller fertig ist und alle gleichzeitig geschickt werden, dass dann auch bei allen das Essen noch warm ist oder so warm ist, wie es auch von euch gedacht.
Genau,
ist.
Genau.
Ja. Jetzt mal noch mal eine Frage, die gerade so aufploppt. Wenn du jetzt, wir reden gerade viel übers Kochen. Wie ist für dich das Thema Grillen? Würdest du sagen, dass sich das im Grillen und Kochen stark unterscheidet für dich? Oder sagst du, ach, wenn du das eine kannst, kannst du das andere auch? Ist es?
Nee. Also wir grillen ja auch im Menü. Also wir haben auch so ein Conro-Grill für meistens ein oder zwei Gänge. Es ist halt eine unbeherrschbarere Hitze als ein Induktionsfeld.
Das stimmt, ja.
Und das ist halt schon das, wo man achten muss. Also gerade wenn man mit Fetten arbeitet, wie schnell da eine Flamme kommt, wie viel Flamme brauchst du, erzeugst du selbst nochmal eine Flamme, sage ich jetzt mal, um dieses Aroma zu haben. Also das erfordert dann schon so ein bisschen dieses Handgefühl mehr. Natürlich hast du das irgendwann auch drauf, aber du musst ja gucken, kommt das Fleisch direkt aus der Kühlschublade mit 3 Grad oder lässt du es halt schon mal seit 2 Stunden auf Raumtemperatur langsam reifen? Wie weit ist der Punkt, dass du es halt von oben bis unten Medium kriegst und. Also das sind schon, also Grill ist schon nochmal ein anderes Handwerk.
Ist das für dich, sag ich mal, vom Handwerklichen her anspruchsvoller, weil du mit den Flammen wissen musst, wie das Gerät funktioniert? Oder?
Ja, anspruchsvoll ist es auf jeden Fall schon in dem Moment, wo du damit arbeitest. Aber wie gesagt, es ist halt, man sollte sich ja dann irgendwann damit auskennen. Also gerade wenn man seine Grillkohle hat und weiß, was man für ein Produkt hat. Aber wenn wir was Neues mit einem Grill machen, dann müssen wir uns schon reinfuchsen. Wie viel Kohle, was für eine Kohle und, ja.
Also auf jeden Fall ein spannender Ansatz, weil ich finde das auch, also die ist schwerer zu kontrollieren, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Aber natürlich reden wir dann ja auch von einem anderen Niveau.
Kommt aber auch auf den Grill an, ne? Ihr arbeitet klassisch mit Kohle.
Ja.
Ich sag mal, ein Gasgrill ist schon wieder einfacher zu kontrollieren als ein Holzkohlegrill. Ja. Und ein elektrisch gesteuerter Grill, also ein Elektrogrill oder ein Pelletgrill, wie wir ihn auch nutzen, den steckst du an Strom, sagst, ich möchte 130 Grad. Ja. Smoker, alles indirekt, alles Ofen quasi, aber da musst du ja dann nicht mehr so viel selber beherrschen.
Ja, das Ding ist ja, wenn wir offen grillen, also dann geht es uns ja auch um diese Flamme und dieses Grillaromatik, dieses, ne, also sonst brauchen wir es ja nicht machen.
Ich glaube, ein Smoker wäre für euch auch mal richtig spannend.
Ja, das stimmt. Es gibt sogar, der Platz ist halt das Problem, ja. Also
also wenn ihr mal einen Pellet-Smoker haben wollt, da würde ich meine Hand für uns vorlegen, dass ich einen organisiert kriege.
Okay, vielen Dank.
Arbeitet ihr mit Raucharomen schon großartig oder tendenziell wenig, weil es nicht geht?
Nee, doch, wir arbeiten schon viel.
Weil da kannst du ja aromatisch so viel raus mit verschiedenen Hölzern und so weiter. Ja,
absolut. Aber da sind wir, also da seid ihr die Profis. Also wir sind da, wir räuchern und machen wir schon, aber boah, welches Holz, wie lange, welche Hitze und so, ist dann, glaube ich, auch nochmal ein Riesenthema.
Ach, habt ihr mal so Shishi, das habe ich auch schon öfter mal gesehen, auch im professionellen, im Küchenbereich, dass ihr mit Kaltrauch arbeitet, Kaltrauchgeneratoren und dann zum Beispiel bei einem Menü auch dann den Teller mit einer Haube noch bedeckt habt und erst am Platz die Haube öffnet und
das da ist ein bisschen Rauch drin. Das haben wir auch schon mal gemacht, aber das machen wir nicht mehr.
Ja. Ist auch das, viel Show.
Ja, also wir haben auch so eine Rauchpistole, so eine Smoking Gun für so leichte Aromaten, wo du mal irgendwie, wir haben jetzt glaube ich gerade so eine geräucherte Birne drauf, wo wir die halt wirklich, ja genau. Aber er war lange nicht mehr da.
Ja, Baukasten.
Passt nicht mit meinem Golftraining. Dass wir dann halt unter abgedecktem Einsatz die Birne kurz anräuchern, dass wir diesen leichten Flavor haben ohne Hitze, dass wir da nicht das Produkt angreifen, nur diesen Flavor reinbringen. Das machen wir schon, aber halt im kleinen Stil, sage ich jetzt mal. Langt ja auch für uns.
Ja, so, naja, man muss es mit Rauch ja auch nicht übertreiben.
Ja, genau.
Das ist ja auch
manchmal muss ja auch wirklich, so Räucher wäre schon geil, aber du hast ja schon gefühlt schon mal 5 Sachen geräuchert, dann ist halt blöd so, ne? Ist ja kein Grillrestaurant.
Aber du hast ich finde das alles sehr so skandinavisch angehaucht. Ist das so in diese Richtung? Geht das so ein bisschen?
Ja, natürlich ist es schon mit dem ganzen Holz und so fühlt man sich schon so weit, aber es ist natürlich auch gerade der Punkt unserer Generation der Küche. So, René Redzepi, Noma, komplett Skandinavien, dass dann natürlich sehr viel mit Waldprodukten und so gearbeitet wird. Das, was halt von 2005 bis 2015 El Bulli war, wo alles mit Schäumen und Gels und Gelierung überzogen ist, dieser Stil.
Wie hieß die Küche?
Molekular.
Molekular.
Genau, obwohl ja alles Molekularküche ist eigentlich, ne? Ja. Wenn man es so auseinandersplittet. Also wir benutzen natürlich auch noch Techniken, Schäume und sowas.
Ja.
Aber halt in Grenzen.
Mhm. Ne? Also, aber die ist naturnah, finde ich zum Beispiel richtig gut, auch mit, mit Waldaromen und auch mit ätherischen Ölen und so mit Tanne, was weiß ich, was da für tolle Öle oder ätherische Öle gibt.
Dadurch kriegst du natürlich schon diesen Drall von Skandinavien und man wird da in diese Schublade. Am Anfang war das schon mehr. So, man ist ja auch jünger und hat, braucht halt irgendwie, aber die Linie entwickelt sich ja für sich selbst. Aber ja, also das
ich sehe da einen Pelletsmoker.
Und ja, also am Ende ist es halt, ist es natürlich sehr, sehr naheliegend an der Natur. Aber das passiert genauso in Frankreich, genauso. Aber die Dänen haben es halt auf die Spitze getrieben.
Kennst du Jordi Rocker?
Ja. Also nicht persönlich, aber ja.
Ich glaube, Chef's Table heißt die Sendung gesehen und war völlig geflasht, wie er Erde genommen hat und die dann durch ein Gerät, was ich leider nicht mehr benennen kann.
Rotationsverdampfer wahrscheinlich.
Genau, so ein Ding. Mhm. Durchgejagt hat und das dann ja in sein Gericht eingebunden hat.
Ja.
Wenn du so etwas siehst, sagst du, das ist out of space, das ist weg von dem, was ich mir vorstellen kann, oder sagst du, nee, ich kann nachvollziehen, was er da gerade tut und könnte es vielleicht auch nicht nachmachen, sag ich mal, aber ich könnte da Ansätze von finden, die ich bei mir auch einsetzen kann.
Ja, ich denke mir ja, okay, Erdaromen haben wir auch schon genommen, also wir haben auch schon Erde in der eigenen, die Kartoffeln in der eigenen Erde gegart und sowas, dass es dieses Erdaromatik aufnimmt, also ich kann mir schon vorstellen, dass man das integrieren kann, genauso seine Zigarre und was er da nicht alles macht, also das ist ja sowieso, ich meine, es ist nicht umsonst schon das weltbeste Restaurant und alles gewesen. aber am Ende braucht man halt natürlich auch die Gerätschaften. Also es funktioniert halt nicht, Erde in Wasser auszukochen so oder irgendwo reinzulegen. Das funktioniert halt nicht. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber man muss halt auch immer im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen, da hinzukommen.
Ja, ich glaube, das ist das Gerät alleine war schon unfassbar teuer auch.
25, 30.000 Euro.
Da sieht die Küche dann irgendwann aus wie ein Labor, ne?
Ja, oder die haben extra ein Labor.
Die haben extra ein Labor.
Bestimmt.
Ja, mit sich. Naja, gut, du kaufst ja auch nicht random, sage ich mal, eine Maschine für 30 Scheine.
Nee.
Um dann mal ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich haben sie sogar noch gesponsert gekriegt.
Ja.
Also,
Wie ist das von den Gästen, die du bei dir empfängst? Kommen Gäste von überall zu dir? Also, weil sie sagen, es gibt ja, glaube ich, auch Menschen, die dann sozusagen probieren, möglichst viele Sternlokale in ihrem Leben zu durchlaufen.
Also, wir haben natürlich alles. Also, wir haben Gott sei Dank und schön auch viele Stammgäste, die immer wiederkehren sind. Was toll ist für so ein Restaurant.
Hast du jetzt hier übrigens auch dann. Ne? Jetzt müssen wir alle einmal hin und dann
geht's. Unbedingt. Los. Ich würde ja auch total gerne mal mir die Küche angucken.
Ja.
Nur mal so diesen Ablauf.
Es ist ein kurzer Rundgang auf jeden Fall. nee, gerne. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wo waren wir jetzt?
Stammgäste,
genau. Mhm. Nee, genau. Wir hatten Stammgäste. Natürlich hast du auch Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin auf Geschäftsreise oder. Hannover ist natürlich jetzt nicht die Riesenmetropole, wo du vielleicht einen Wochenendtrip machst. Noch nicht. Gibt schon ein paar, aber es ist halt nicht Berlin, Hamburg, Frankfurt, München.
Ja,
ne?
Ja, absolut.
Muss man realistisch sein. Und wenn die dann kommen und sagen, okay, wir sind eh gerne Essengeher, dann schauen die natürlich schon, dass sie zu uns kommen. Wir haben natürlich auch schon relativ viele Dänen und Skandinaven und sowas bei uns gehabt, weil das ja wirklich kein großartiger Weg ist. Mhm. Und also das, wir können natürlich dieses Ausmaß dieser zwei Sterne noch nicht ganz nachvollziehen, wie viel von außerhalb kommt, dadurch, dass natürlich immer noch Corona herrscht und da viele Einschränkungen war. Ich glaube, das wird sich dann aber, wenn das wieder auf Normalität fährt, werden da schon noch andere kommen.
Mhm. Weil ich kann mir schon vorstellen, ich meine, wie viele Zwei-Sterne-Lokale gibt es in Deutschland?
Ja, ich glaube,
ungefähr reicht ja.
Ich glaube, gelistet sind es knapp über 40.
So, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wie viele hat in Wolfsburg, weiß ich, gibt es in Ritz-Carlton das Aqua, ne?
3 Sterne, ja.
Warst du da mal essen bestimmt, oder?
Vor 2 Wochen, ja.
Und was sagst du?
Ja, sensationell, ja.
Also sollte man, aber sehr, sehr, sehr fischlastig, ne? Sehr Seafood-lastig, oder?
Nö, eigentlich nicht gut austariert.
Okay.
Also das ist, glaube ich.
Also sollten wir da auch mal hingehen.
Also das ist, ich glaube, da kann man auch gerne Bescheid sagen, weil er 2 Menüs hat, dass man irgendwie was rüberzieht. Naja, das ist nicht umsonst ein 3-Sterne-Restaurant. Er ist, glaube ich, auch gerade aktuell der aus allen Bewertungen gezogen, der beste Koch in Deutschland. So, also
Wahnsinn.
Hat nicht umsonst
unglaublich.
Ich glaub, 20 Jahre 3 Sterne, also das ist so weit weg. Das ist
unfassbar. Ne? Ja. Ich habe auf jeden Fall vor ein paar Jahren mal gesehen, dass er in den Top 10 der Welt war. Oder in den Top 15 der Welt oder
50
so.
Die Best Restaurants, ja.
Also, dass er da auch, das ist schon krank, ne?
Ja.
Ich meine, ich war da noch nie essen, ich weiß, dass es sehr viel besucht wird auch von Volkswagen-Mitarbeitern, also eher der Manager-Riege oben. Aber auch da wurde mir zum Beispiel irgendwann mal, ich weiß gar nicht von wem, aber mir wurde mal gesagt, sowas wie ein Aqua überlebt in erster Linie, weil es ein Ritz-Carlton ist. Und sonst wäre es schwierig mit 3 Sternen. Aber gut, du sagst, es ist nicht
ich
so.
Ich glaube, also, heute hat sich das relativiert. Ne?
Ja, ja, es ist, auch. Ja, also es ist natürlich nochmal ein anderer Background. Das muss man auch realistisch sein. Ne? Also natürlich wird versucht, denke ich, schon wirtschaftlich zu arbeiten, aber es ist nicht die oberste Prämisse. Nee. Weil wenn man sich das Komplettkonstrukt anguckt, wenn man ins Aqua essen geht, von außerhalb mit 3 Sternen, wird man wahrscheinlich auch im Hotel schlafen. Ja. Wird die Bar besuchen und das relativiert natürlich nochmal andere Kosten. Ne? Ja, plus die Aufmerksamkeit nach außen, Werbung und.
Plus die Tatsache, dass die Gäste des Ritz-Carltons wahrscheinlich auch ohne weiteres in einem Aqua essen gehen können, monetär gesehen, weil da kannst du ja, gehst du ja nur hin, wenn du ein bisschen mehr Geld auf Tasche hast. So.
Ja.
Aber ich höre auch raus für dich selber, du gehst auch gerne essen, scheinbar.
Ja.
Und wenn du dir Restaurants aussuchst, wie gehst du dann vor?
Ach, das ist immer... mal so, natürlich gibt es viele spannende Restaurants, wo du dann gerne mal hinfährst. Also man ist halt öfters auch natürlich in Berlin, weil da halt viel geht. Waren jetzt erst in Hamburg. Also das ist so und so. Und dann fährst du halt in Urlaub und guckst halt, was so geht. Also das, da gibt es schon viel. Natürlich gehst du, also es ist jetzt auch, wenn man immer denkt, das ist so Weiterbildung oder keine Ahnung, also ist es nun auch nicht. Also
ist Ende, Genuss auch.
Ja, genau. Also natürlich merkst du dir mal ein paar Sachen oder denkst, oh, schon top, ja. Mhm. Aber fährst halt auch gerne mal mit anderen esslustigen Freunden irgendwie mal 3 Tage nach Kopenhagen und ziehst dir halt da mal ein paar Sachen rein. Natürlich ist es exponentiell teuer.
Wie heißt nochmal der Laden in Kopenhagen?
Noma.
Noma. Ja, genau.
Aber da gibt es so viele in Kopenhagen, das ist unglaublich.
Könntest du uns da mal ein paar Tipps später geben?
Ja, ja, ja. Da gibt es eine große Liste, glaube ich.
Das wäre ganz geil.
Und das ist halt schon, aber das machst du dann halt, ne? Aber das musst du halt auch bereit sein. Ja? Es ist halt ein Familienurlaub für eine große Familie, so was du da halt rausklopfst.
Ach du Heilige. Für Essen, ja, logisch. Ja. Wenn du in diesen Dingern. Aber natürlich ist es schon so offiziell, ist es schon ein geschäftliches Essen für eine Fortbildung. Das muss man dann schon
absolut
sagen.
Also es funktioniert ja anscheinend auch.
Ja, ja. Ja, also. Klasse. Aber daran angeschlossen nochmal vielleicht für dich so, wenn du privat jetzt kochst, ne? Für dich zu Hause. Mhm. Wie gehst du dann vor? Ist jetzt ganz plump gesprochen, Currywurst Pommes reicht dann aus? Oder ist
absolut, also so viel privat kochen wir auch gar nicht, weil es immer Streitigkeiten gibt, was wir denn essen. Also es ist wirklich immer die Frage, auf was hast du Lust, mir egal, mach einfach was, ja, wollen wir das essen? Nee, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, so, perfekt.
Das ist halt so, ich glaube, das, ne? Also,
der Klassiker, ja.
Genau, also es ist natürlich auch sehr, sehr kindergerecht immer. Also wir sind dann immer sehr, sehr auf Nudeln mit Tomatensauce und so, aber das ist top. Und Mona kocht auch die bessere Tomatensauce, wie ich jetzt wieder erfahren habe. Also Mama soll kochen, weil sonst schmeckt sie. Und dann essen wir auch gerne Pasta mit bisschen Parmesan und dann ist halt auch gut so.
Ja.
Aber wir sind dann halt auch mal irgendwie, wenn wir mittags irgendwo sind, gehst halt irgendwo rein. Aber meistens essen wir natürlich auch im Restaurant. Also wir essen ja jeden Tag alle zusammen und der Kleine kommt auch aus dem Kindergarten. Wenn er Bock hat darauf, isst er halt mit und wenn nicht, fährt er sich halt was anderes rein. Mhm. Das heißt, zu viel zu Hause gekocht wird da nicht, ja.
Also ein ehrliches Schnitzel. Wiener oder Wiener Art, das darf es auch schon mal sein.
Ja, aber das ist auf jeden Fall unbedingt. Aber ich koche es halt auch nicht zu Hause. So, da ist, ich muss immer so viel sauber machen und so, gar keinen Bock.
Ey, wie geil ist das?
Spülmaschine ist viel zu langsam.
Wie sagst du das? Der Schuster hat die schlimmsten Schuhe oder irgendwie sowas. Dann hat man zu Hause auch keinen Bock. Ich merke das bei uns auch, zum Beispiel Thema Grillen. Bei uns ist das Grillen. Für uns, dass wir privat grillen, das kommt ganz selten vor.
Ja.
Ich besitze nur einen Elektrogrill. Ich habe diesen kleinen Napoleon Travel Q als Elektro Edition, der steht auf dem Balkon.
Ja.
Den schmeißen wir 2, 3, vielleicht 4-mal im Jahr an.
Ja.
Wobei meistens dann noch meine Freundin den eher anmacht und mal nutzt als ich selber. Mhm. Weil wir grillen ja hier 2, 3, 4-mal die Woche so.
Ja.
Also.
Ja, aber es ist wirklich, also wir sind da auch ganz ehrlich, ein gutes Brot mit irgendwie geilem Aufschnitt.
Hammer,
und so. Langt
oder?
Halt auch so.
Hammer.
Ist halt fix.
Liebe Brotzeit, liebe.
Ja,
ist super gut. Wenn wir hier gedreht haben, wir drehen meistens Dienstags, Donnerstags, manchmal auch mittwochs noch, und Mittwochabend ist Livestream.
Ja.
Wenn wir dann, keine Ahnung, auf den Dienstag hier, was haben wir jetzt vorgestern gemacht? Ein Rippchen, ne? Wenn wir so eine Rippchenleiter gemacht haben, da hast du ein bisschen was von gegessen, dann reicht mir das auch an Fleisch irgendwie für den Tag und an Deftigen, dann freue ich mich, wenn
da
ich
muss man abends sowieso aufpassen bei euch da, ne? Wenn du jeden natürlich Tag richtig das Fleisch reinschraubst und noch die Wurstfleischerei.
Ohne Flachs, also ich habe jetzt schon
Cholesterinspiegel explodiert auf jeden Fall, ja.
Das geht schnell,
Ich habe jetzt schon 2, 3 Mal das Erlebnis gehabt, dass wenn wir so wie vor Weihnachten, da müssen wir dann, haben wir einen etwas strafferen Zeitplan, was Drehs angeht, damit wir irgendwie Weihnachten und Silvester überbrücken können. Und da haben wir dann auf dem Dienstag auch schon mal 2, 3 Videos versucht, irgendwie durchzupowern. Und wenn da immer Fleisch drin vorkommt, da hatte ich es auch schon mal, dass ich mich abends dann sehr unwohl gefühlt habe. Und das kam einfach von zu viel Fleisch. Also,
aber das kennen wir ja in unserer Branche auch. Ja. Also wenn du arbeitest ja immer mit Extremen. Mhm. Immer mit starken Reduktionen, immer mit allem und sowas. Also ich habe da auch, glaube im zweiten Lockdown so eine Saftkur dann mal gemacht über 10 Tage. Das war halt top, ne? Weil du bist ja völlig übersäuert mit allem und immer da, also es ist schon, da muss man schon ein bisschen irgendwann aufpassen, ne?
Diese Saftkur-Geschichte, können wir nochmal nachher drüber sprechen, also, würde ich mir gerne mal anhören.
Diese Säurenummer stelle ich mir bei euch auch heftig vor, auch mit Wein und so, ihr habt ja immer ständig mit so, also Sodbrennen, Maloxan wahrscheinlich, bestes Medikament.
Also das geht in Normalitäten, aber wenn du dann natürlich am Wochenende nochmal essen gehst, dann trinkst du auch ein bisschen was und dann merkst du das halt schon, also da muss man, das wird dann auch schon immer mehr, also du musst schon nebenbei drauf achten, dass du halt vielleicht doch nochmal ein bisschen Sport oder was machst, weil es ist schon, irgendwann schlägt das ein.
Ja, definitiv.
Aber Saftkur.
Und es ist halt auch geil, ne, wenn du dieses Brot hast, immer frisch aus dem Ofen, du bist halt der Erste, der es in die Hand kriegt, die aufgeschlagene Butter. Auf einmal fährst du so ein komplettes Ding rein, ne? Denkst du auch. Gut. Gott sei Dank. Und der eine sagt immer, ja, wir sollten nochmal ein Glas Nutella kaufen. Ich mach diesen Reigen nicht auf. Ja? Du darfst nicht anfangen, noch irgendwas einzukaufen für Perversitäten. So. Das geht gar nicht.
Das ist mir gestern hier wieder aufgefallen. Gestern Nachmittag habe ich so den Moment gehabt, dass ich dachte, ich brauche jetzt irgendwas Süßes, um wieder denken zu können vernünftig. Wir haben aber nichts da, denn wenn ich gehe meistens auch einkaufen für uns hier, für die Dresden.
Und dann noch pervers einkaufen.
Wenn ich dann Schokoriegel und sowas mitnehme, dann werden die nicht nachmittags gegessen, heißt es, oh, Schokoriegel? Ja. Na, wir drehen gleich, da kann ich schon mal mir 1, 2 reinschrauben. Ja, und nach 10 Minuten ist alles leer, ne? So, und das geht sofort. Also es macht gar keinen Sinn, es zu kaufen. Ja. So, das
ist
so.
Packung Kinderriegel bei mir unter 4 Minuten.
Weil da wollen sie schon 2 Minuten auspacken, ja.
Ja, die meiste Zeit davon ist auspacken. Das danach ist nur reinschieben. Ja.
Wie würdest du die perfekten Rippchen zubereiten, aus deiner Sicht?
Ja gut, perfekt ist ja schon fast immer langweilig, ne?
Oder wie würdest du so machen, dass du sagst, das ist was ganz Besonderes?
Also wir haben gerade eine Schweinerippe auf der Karte, wirklich, also im Hauptgang. Es gibt halt wirklich auch nur diese Rippe. Wir haben Duroc-Schwein, was wir 12 Tage nochmal abhängen. Dann legen wir es ein in so eine Apfelreduktion, die dann karamellisiert mit ein bisschen Apfelessig und Whisky. Mhm. Wir garen es dann sous vide über 24 Stunden.
Geil, ja.
Und dann portionieren wir es und legen es auf den Grill und lackieren es nochmal mit dieser Reduktion, die aus dem Beutel entsteht. Und dann schmeißen wir einfach nur ein paar Kräuter drüber, ein bisschen Salz und das war's.
Wie lange ist das jetzt bei dir noch verfügbar?
Oh, also wenn es gut läuft, noch so 6 Wochen.
Also Leute, ihr habt noch 6 Wochen Zeit, bucht euch ein im Janta Hannover, dann habt ihr da einmal Rippchen andersrum, hätte ich
mal gesagt. Hört sich aber so an, als könnte man das auch mal für ein Video machen, sowas in die Richtung. Ich meine, mit Sous-Vide-Rippchen haben wir auch schon gemacht, auch mit verschiedensten Sachen dann dran irgendwie. Das klang schon sehr schmackhaft.
Das können wir gerne machen. Aber dann dürfen wir, also da müssen wir so einen Timescroller machen, weil die Rippchen garen ja 24 Stunden, ne? Also
ja, logisch. Ja, klar.
Wie ist das zum Beispiel bei dieser, ich habe damals ja bei dir Ente gegessen, damals ein paar Wochen her, und war ja völlig geflasht. Du hast vorhin ganz kurz angerissen, weil die ist aktuell nicht mehr auf der Karte. Das heißt, man könnte drüber sprechen, wie du die gemacht hast.
Ja.
Sag mal,
ich kann auch alles erzählen. Ich beantworte den Gästen noch jede Frage. Also ich erzähle alles.
Macht doch eh keiner nach.
Genau so ist es.
Nur weil du weißt, wie es geht.
Ja, aber selbst mit dem Rezept schmeckt es 5-mal anders, ja, bei 5 verschiedenen Leuten. Also es ist.
Wenn ihr jetzt gleich hört, wie der Ablauf bei der Ente ist, dann schnallt ihr ab. Also ich habe vorhin gedacht, was zur Hölle? Kannst du es nochmal sagen, wie das geht?
Also wir haben die Ente genommen. Nochmal in Dry Ager gepackt, so dass sie so ein bisschen, so 3 Tage ein bisschen trockener wird, sage ich jetzt mal, ein bisschen Saft verliert. Dann haben wir sie, wie bei so einer Peking-Ente, sage ich jetzt mal, nicht mit Luft unter der Haut, aber mit Salzlake übergossen. Dann nochmal 1 Tag getrocknet und dann haben wir sie, also an dem Abend, wenn wir sie brauchen, eingebeizt nochmal 20 Minuten, dass das Fleisch halt schon mal Salz kriegt und dann an der Karkasse gegrillt, sodass es die Grundhitze bekommt, dann nochmal ruhen lassen für 10 Minuten, Viertelstunde und dann nochmal kross nachgegrillt.
Und was? Der Klassiker, kann man sagen.
Und wir reden dann davon.
Übliche Weihnachtsgans.
Und wir reden dann davon, dass wir so ein. Ihr müsst euch vorstellen.
Eine Viertelbrust.
Eine Viertelbrust, ja.
Von der Wildente, ja.
Unfassbar. Es war.
Ach, Wildente nehmt ihr?
Ja.
Ist die geschmacklich nicht deutlich herber als so eine gezüchtete?
Ja. Ja, ja, ist schon ein bisschen straffer.
Die hatten mehr
aber,
Dampf, ne?
Ja, aber es ist auch gut so.
Ja,
war, ja, willst ja war die auch, beste ne? Ente, die ich jemals gegessen habe. Wirklich, es war unnormal.
Vielen Dank.
Wirklich
unnormal. Ich gebe es an den Produzenten weiter, ja.
Wirklich, es war wirklich unnormal gut.
Ich habe auch mal Wildente. Ich weiß, irgendwann habe ich auch mal, irgendwo gab es mal Wildgans so. Mhm. Aber das ging auf keine Kur. Das fand ich, vielleicht war das auch nicht gut zubereitet oder ja. Das war ein uraltes Tier oder so. Ich weiß es nicht, aber das war jetzt.
Habe ich jetzt aber auch noch nicht gegessen.
Nicht so meine Welt.
Gibt's denn für dich selber so ein Lieblingsgericht, wo du selber sagst, das ist mein absolutes Lieblingsgericht?
Oder ein Lieblingsfleisch vielleicht? Lieblingsfleischsorte?
Ja, Döner ist schon top, ne?
Also, Döner.
ein guter Döner ist schon top. Nee, also Gott sei Dank nicht, ja. Also das ist so, ich habe so viele gute Sachen schon im Leben gegessen, die ich alle nicht missen will. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn mir einer sagt, okay, was sucht er jetzt was raus, was das Lieblingsding ist halt so, ne?
Oder gibt's das, wo du sagst, könnte ich andauernd essen?
Ah, Döner ist schon top, ne?
Also ernsthaft jetzt?
Ja, doch, das ist schon gut. Ein guter Döner ist schon gut. Ja, aber auch Pasta. Ich bin auch so ein Pasta-Fan, ne? Also das ist in jeglicher Art. Wir haben jetzt hier so einen Koch, den Nigo. Und der ist Pasta-Faschist irgendwie, ja. Der ist ja schon anstrengend, wie eine Carbonara gemacht werden muss und sowas, aber der dreht dann immer völlig durch beim Personalessen, ja. Aber mit Pizza darf es ihm gar nicht kommen. Also wenn da das falsche Mehl da ist, kein Stein da ist, dann macht er sich die Hände nicht dreckig für.
Aber er hat ja recht. Ich liebe auch eine gute Pizza und am liebsten esse ich eine Pizza in Italien.
Ja, ja.
Irgendwie vor ein paar Jahren am Gardasee Marchesine, da gibt es 1000 Pizzarestaurants.
Ja.
Und du sondierst die Restaurants schon nur anhand der Karte. Wenn du draußen schon Bilder siehst, wo dann Döner, Pizza, Currywurst steht, da gehst du schon nicht rein.
Die Mischrestaurants sind top, ja.
Du gehst pauschal dann schon das Restaurant, wo der Kellner dich nicht versteht. Dann bist du an der richtigen Adresse. Ja. Und da kriegst du aber auch eine Pizza. Das kannst du gar nicht mit dem vergleichen, was es, sag ich mal, standardmäßig gibt. Und Bringdienst ist für mich das Allerschlimmste. Pizza, Bringdienst haben alle den gleichen beschissenen Teig.
Ja.
Also fast, ist es wirklich so selten eine gute Pizza.
Ja, es ist ja meistens so, ne? Also, aber das ist, das gibt so viele, ist ja nicht umsonst so geil, so alles.
Ja,
ne?
Es gibt
also,
es ist halt, was es einfach für riesige Unterschiede auch einfach gibt, ne? Ich meine, gerade wo du das Thema Döner, ich habe gerade in meinem Kopf überlegt, wo ich hier in Hannover sage, das ist ein Döner, wo ich sofort weiß, den kann ich ohne weiteres essen und würde sagen, es ist der hier in der Region der Beste, wüsste ich jetzt.
Lister.
Ja, den kenne ich noch nicht.
Ja, Liste. Der wurde sogar jetzt, glaube ich, gewählt als Bester der Stadt oder sowas. Also der ist top, da stehst du auch eine Weile an.
Der macht dann auch seine Spieße selbst, vernünftigen Fleisch.
Okay, cool.
Da war ich auch noch nie, aber
werden wir uns
das Problem beim Döner ist, dass ja auch inflationär, ne? Es gibt ja wirklich teilweise neben Dönerladen eins,
du darfst es auch nicht immer essen, so, ne? Aber es ist halt so das perfekte Zwischending, ne? Irgendwie.
Ja, kann man schon mal schnell essen.
Ja.
Ich bin ja Kartoffelpüree-Fan.
Oh, ich liebe auch Kartoffelpüree.
Also ich
aber es ist halt auch gefährlich, ne? Das ist halt.
Wieso ist es gefährlich?
Ja, Butter halt, ne?
Sahne.
Ja, so Kartoffel.
Aber bei mir ist gefühlt auch wenn ich so ein Kilo Kartoffeln verarbeite zu Püree, dann habe ich da gefühlt eine Muskatnuss reingemalt.
Bei uns gibt es gar keine Muskatnuss, ich mag das nicht. Irgendwie.
Echt, ich bin so, ich liebe Muskatnuss. Nee, bei mir, wenn ich Kartoffelpüree mache, dann. Muskatnuss.
Ist auch immer, wenn bei uns neue Köche anfangen und sagen, ja, wir machen ein bisschen Kartoffelpüree, ein bisschen hier. Die suchen immer erstmal die Muskatnuss. Ich sag, hier gibt's keine Muskatnuss. Ich hasse die wie die Pest.
Aber was machst du dann rein aus dem Salz?
Pfeffer.
Nur Salz, Pfeffer?
Ja.
Echt?
Ja. Und Butter halt.
Ja, und wahrscheinlich ein bisschen Sahne, Milch,
genau,
whatever.
Genau.
Aber gar keine Muskatnuss.
Nee, gar nicht.
Ich liebe ja Muskatnuss. Dann muss ich bei dir mal ein Püree essen, mal gucken.
Ja, bei uns gibt es ja kein Püree auf der Karte. Okay. Wir arbeiten ja fast gar nicht mit Kohlenhydraten, ne? Also, das ist ja, also kein Reis, keine Kartoffeln. Keine Pasta, keine, also das ist ja, weil es ist ja bei 7, 9, keine Ahnung wie viel Gängen, brauchst du es halt auch einfach nicht, ne?
Nee,
also das ist, wenn du da jetzt noch irgendwie eine Kartoffelschale hast und du hast ja das Brot dauerhaft, wenn du da irgendwie doch nochmal, obwohl das halt gefährlich ist auch, ne? Mhm. Also viele fahren sich dann halt schon mal zu zwei so Brote rein und dann ist halt schnell Feierabend, so, ne?
Klar, bist du satt, ne? Dann hast du keine Ahnung.
Aber wir liefern halt die ganze Zeit nach, so, also es ist jetzt.
Ja, wirklich. Ich kann es wirklich nur empfehlen, also wer das jetzt hier hört und sich da angesprochen fühlt, bitte nehmt den Weg auf euch und kommt nach Hannover und besucht mal das Jante, weil es halt echt, ist wirklich geil und wir werden dann demnächst auch nochmal vorbei rausschlagen.
Du sagst das so leichtsinnig, wie lange im Voraus sollte man denn reservieren? Einfach mal nach Hannover fahren, zu euch kommen, ist wahrscheinlich schwierig.
Ja, das stimmt, das geht nicht. Ne?
Normalitätshalber ist es schon relativ weit im Voraus, gerade Wochenende, Freitag, Samstag, sind wir glaube ich jetzt bei 8 Wochen.
Ja.
Natürlich fällt jetzt zurzeit immer mal ein bisschen was raus, immer geht mal was rein. Also Warteliste empfiehlt sich auf jeden Fall. Und unter der Woche ist es so, ja, 4 Wochen. Aber normalitätshalber. Also jetzt zurzeit ist ja keine Normalität. Also es geht immer mal was raus, immer mal was rein. Also.
Ja, okay, ja, cool. Ich habe gestern, Julian, wir sind die Tage in Frankfurt. Habe gestern mal geguckt, da gibt es irgendwie 6 oder 7 Restaurants mit einem, beziehungsweise 2, glaube ich, auch mit 2 Sternen. La Fleur und noch ein Gustav oder so, mit 2 Sternen. Ja. Haben natürlich montags beide Ruhetags. Da haben eigentlich alle Restaurants haben eigentlich montags Ruhetag.
Ja, Lohninger ist top, ne? Frankfurt.
Welches?
Marco Lohninger? Lohninger.
Lohning.
Ja, ich weiß aber nicht,
ob aber wahrscheinlich auch montags Ruhetag. Also alle, die ich gestern in diesem Guide Michelin mal raussucht habe, nur mal zu gucken, was es denn da für Möglichkeiten gäbe, haben alle montags zu und ganz davon abgesehen, selbst wenn das sie aufhätten, so
diese
würden
gefühlte Sonntag-Montag-Regelung, ja.
So spontan würde man eh nichts kriegen, gehe ich von aus.
Ja,
schwierig.
Ja, ja. Zurzeit ist es einfacher. Also zurzeit ist es halt, haben alle die Probleme durch kurzzeitige Erkrankung oder.
Stimmt, klar.
Also zurzeit ist es relativ einfach. Es gibt Restaurants in Kopenhagen, die kriegst du in 2 Jahren nicht, keinen Platz. Mhm. Und jetzt kannst du da nächste Woche hinfahren. So. Also das, die haben alle.
Weltklasse. 2 Jahre keinen Platz.
Ja, also Noma ist schon hart, ja.
Ich wollte gerade sagen, was denkst du? Das Rockers, glaube ich, das noch länger.
Ja, das geht fast nur mit Connections. So, also
ja, oder selbst wenn du da jetzt dich irgendwo draufsetzt und abwartest, da kommt irgendwer anders, dann ist der Platz weg, wenn das...
Ja, also du musst ja schon, also entweder bist du hartnäckig wie Sau, dass du dir noch einen Sack gehst wahrscheinlich, oder du bist halt zum richtigen Zeitpunkt. Also im Noma haben wir es halt auch so gemacht, die haben halt diesen Timeslot, keine Ahnung, 3. April geht 16 Uhr der Timeslot auf fürs nächste Season. Und dann musst du halt 16 Uhr da sein. Und ich habe, also wir haben es 2 Mal miteinander geschafft, da noch einen Tisch zu kriegen. Aber es war halt, also die erste Saison, und das war die allererste Saison in dem neuen Noma, ich glaube, die waren 4 oder 5 Minuten ausverkauft.
Wahnsinn, ja, was zahlst du in im Noma?
350 Euro ungefähr, umgerechnet fürs Essen.
Pro Person?
Fürs Essen.
Ja, Wahnsinn. Dann kommen natürlich Getränke.
Ja. So. Also wird auch gleich direkt eingezogen von der Karte.
Du bist also mit 2 Personen bist du auf jeden Fall schnell 1000 Euro los.
Ja, mit Übernachtung und allem drum dran. Aber es ist halt schon krass. Also es ist, also ich glaube es, also für mich oder für uns ist es halt immer noch nachhaltiger als eine Woche Urlaub irgendwo. Am Wasser.
Hm. Ja, ich meine, wenn man einmal bei dir war und das sieht, was du machst und dann, oder bei Instagram sich anguckt, was ihr macht und so weiter, dann erkennt man ja auch, dass ihr eine unfassbare Leidenschaft dafür haben müsst, sonst geht das ja gar nicht. Und wenn man dann, ist doch ganz klar, wenn man dann in so eine Restaurants noch geht, um das auch für sich selber nochmal wieder mitzunehmen, das muss ich,
stell
ich
mir genauso vor. Das sind ja auch die Großmeister unserer Generation, ne? Also das ist ja, du bist ja da schon fasziniert, so, wenn du den dann halt auch mal siehst, so, der hat sich halt auch
aber ist das für dich easy, auch so? Ja, ist das für dich auch noch so,
dass es gibt schon so ein paar Maschinen auf der Welt, so, ne? Also ich sag mal, so ein René Redzepi oder Björn Franzen oder selbst wenn du hier Rob Bouchon oder sowas hast, denkst du, okay, krass, so, ne? Das sind halt so, die haben halt schon Veränderungen herbeigeführt, so, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, einfache Sachen, ja.
Und ist das im Noma dann für dich auch noch so, dass du sagst, okay, das ist nochmal ein anderes Level, das ist noch kranker? Also Noma
kannst du gar nicht beschreiben. Das kannst du auch nicht meines Erachtens in Sterne fassen, obwohl die jetzt letztes Jahr 3 Sterne gekriegt haben. Weiß ich nicht, gefühlt 10 Jahre zu spät, aber das ist das unergreifbar. Es ist, glaube ich, weiß ich nicht, kommt man nicht... Krass. Das ist verrückt.
Aber ich sag dir, in 20 Jahren sitzen da auch Generationen.
Ja,
dran.
Ja.
Der Hohlfeld, Hannover damals.
Der hat,
da geht
da
er jetzt.
Er, da ist er.
Der hat Kartoffelpüree gemacht und eine Muskatnuss. Das
ohne Muskatnuss. Das ist der Einzige, der die Muskatnuss verweigert. Ja. Früher hat man sich damit noch berauscht und er hat sie verweigert, die alte Muskatnuss.
Naja, aber das ist ein anderes, komplett anderes Ding.
Würdest du denn noch einen 3. Stern haben wollen?
Ach, keine Ahnung. Das ist so eine.
Macht man sich darüber Gedanken?
Eine beschissene Frage, ja.
Julian ist für die Scheißfrage
zu viel. Das aggressiv Problem angeguckt. Ist ja, willst du diesen Mehrwert haben? Also, wir sind immer zufrieden mit dem Stand, wo wir sind. Und wenn irgendwann mal irgendeiner meint, okay, das ist jetzt so, dann ist es ja anscheinend so. Dann hast du ja den Reifegrad gefühlt erreicht. So, und deswegen. Es war auch mit 2 Sternen so, darf man sich nicht auf diese Spekulation oder sollte man sich da auch nicht fokussieren drauf, weil dann wird es nur schwindelig.
Hm, ich verstehe. Also das ist sowas, kommt auf einen zu und damit hat sich...
Entweder reift das Projekt so weit, dass es halt funktioniert und dann ist es halt auch so, wie es ist. Und oder halt nicht. Und dann ist auch alles gut.
Ja, genau. Also du hast selber, machst du dir nicht den Druck, dass du sagst, boah,
auf gar keinen Fall.
Jetzt habe ich zwei geschafft, die will ich auf jeden Fall halten und dann will ich bald den dritten. Nein.
Also, am Ende steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.
Ja, klar.
Ist doch beschissen, wenn du dann überlegen musst, wie zahlst du die Gehälter, musst deinen Lieferanten schieben oder. Und an dem Punkt waren wir Gott sei Dank noch nicht. Ja, und das ist für mich das Wertvollste. Und ich bin da extrem happy mit 2 Sternen. Und
ja, ich glaube, das so kannst du auch mehr als mehr sein. Ich glaube, da kannst du auch stolz drauf sein, auf die 2 Sterne. So viele gibt es dann
noch
nicht.
Wir haben ja heute den jüngsten 2-Sterne-Koch Deutschlands.
Ja.
Der Welt, sagen wir
einfach. Ja, mal gucken, wenn der Podcast rauskommt. Da, es ist ja bald wieder Vergabe. Vielleicht gibt es dann auch einen Ablöser gleich.
Dann mach ich ihn ganz schnell raus. Dann
rausschneiden. Wann ist die Vergabe immer?
Ich glaube, also es ist, hat natürlich auch ein bisschen geschwommen jetzt, glaube ich. Also wir haben irgendwann mal, war es meistens immer im November, Oktober und jetzt ist es immer im März. Ich glaube, dieses Jahr ist der 14., 9. März oder sowas.
Und wo kann ich das nachlesen? Dann geil, Michelin einfach?
Ja, genau, und die machen wahrscheinlich auch einen Livestream, ja.
Ah, geil. Und dann weißt du, ob du weiterhin 2 Sterne hast oder nicht. Das heißt, weißt du jetzt gar nicht, oder?
Ja, also ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass sie mich angerufen hätten, hätten sie einen schlechten Tag bei uns irgendwann mal gehabt. So, dass sie sagen, ja, Mensch, was war denn los? Also deswegen, da ich davon ausgehe, dass wir uns nicht so großartig verschlechtert haben, werden wir irgendwas schon wieder hinkriegen, ja.
Ja, geil. Mega geil.
Aber es geht ja nicht nur um uns, es ist ja alles immer spannend, ja. Neue 3 Sterne, neue 2 Sterne. Ja. Es ist ja alles. Die ganze Branche ist ja spannend so dann. Ne? Mhm,
absolut.
Ich finde generell auch unabhängig vom Stern, so gehobene Küche.
Absolut.
Das ist immer eine Mark teurer, da geht man nicht jeden Tag essen, kann man auch nicht, aber ich finde das generell sehr spannend, auch um seinen eigenen geschmacklichen Horizont zu erweitern. Ich habe in meinem Leben sehr. Sowas wie Leber mag ich nicht gerne oder generell alles, was in der Reihen angeht. Ich bin kein riesen Fisch- und Seafood-Fan. Ich angle sehr gerne, verarbeite den Fisch auch, aber essen muss ich ihn nicht unbedingt.
Ja.
So und
cooles Konzept.
Ne? Ja. Aber jetzt im Votum habe ich mich auf. Also, das war, ne, du kennst den Laden für alle, die es nicht gehört haben, ist ein Restaurant in Hannover, da waren wir neulich mal essen. Da gab es auch irgendwie 6 Gänge und mit allem Pipapo standen auch 12 Dinge auf dem Tisch. Und da musste ich dann auch mal ein bisschen Leber, aber irgendwie so als. Eher wie so ein Schaumessen von der Ente und Seafood und so und muss sagen, es war gar nicht so schlimm. Ah. So schlimm war es doch
sehr
nicht.
Sehr gut. Wenn Benni das will, es geht, was du machst, es geht.
Es geht. Nein, ich Leber war für mich in der Tat das Schwierigste. Ich habe das komplett gegessen. Ja. Leber war für mich dennoch das Schwierigste und ich bleibe auch dabei, dass ich sage, ist nicht meins. Mhm. Aber ich konnte es trotzdem essen. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, schnell nachspülen. Es war alles super lecker. Und auch
ja, manchmal ist man dann doch überrascht, so, ne? Manchmal muss man es dann halt einfach ziehen. Also wenn mir einer eine Kalbsleber brät, dann forget it, mach ich auch nicht. Also es geht gar nicht.
Also du isst auch nicht alles.
Nee. Oder so wie Carsten, Nierchen.
Ja, nee, muss auch nicht.
So ein bisschen da. Nee.
Also wahrscheinlich gibt es irgendjemanden, der es richtig top macht, aber ich gehöre nicht dazu.
Ja. Krass. Also es gibt Dinge, die muss man einfach nicht unbedingt haben.
Also wir können auf jeden Fall festhalten, ich schiele gerade so ein bisschen auf die Zeit, ich finde, das ist wirklich hervorragend.
Oh ja, Stunde 15 haben wir.
Wir haben richtig durchgeprügelt.
Sehr gut.
Wir haben viele Sachen aufklären können. Ein spannender Punkt ist das Thema mit den Sternen, auch dass es halt da gar nicht hinter, also mit diesen Kosten, was wir am Anfang hatten, finde ich super spannend, mal zu hören, einfach aus seinem Mund. Und ich kann es nur wiederholen, wenn ihr den Podcast hört, guckt euch das einfach mal bei Instagram an, was das Jan Hannover so macht. Ich glaube, Toni freut sich drauf.
Absolut.
Ich freue mich tierisch drauf, wenn wir Jungs mal vorbeikommen.
Sehr gerne.
Und dann bei dir mal essen. Wir werden das richtig zerpflücken und so.
Ja.
Ey, wir machen einfach.
Wenn es genauso detailliert ist wie das letzte Mal, dann ist es doch top, ja.
Aber wir nehmen dann eine versteckte Kamera mit.
Ja, genau.
Und dann wird hier immer gefilmt. Versteckte Kamera.
Alles gut.
Hört euch den Podcast mal an, wo ich das Essen im Jante beschreibe, weil ich habe ungefähr wahrscheinlich 95,95% falsch gemacht.
Relativ, ja. Das Interieur wurde gut beschrieben.
Ey, immerhin, Julian. Respekt.
Ich wusste, das eine war Ente. Das habe ich mir gemerkt.
Ja.
Und du hast ein Stück Rind, wusstest du auch noch.
Ja, genau.
Stück Rindfleisch.
Also, ich kann es wiederholen, war weg.
Und irgendwas mit so einem Pilzen, wo irgendwie...
Dieser Taler.
Ja.
So ein Taler. Das war eine Pilzcreme, oder?
Ja.
Aha, da merkt er. Ich sage jetzt richtig, was ich sage.
Pop. Glückwunsch.
Gleich
also, 100 Punkte. Im Prinzip, Julian hat es...
Oder?
Julian könnte jetzt bei dir anfangen.
Ja. Klar.
Morgen.
Kann heute Abend schon mitkommen.
Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du Bock hast, wir können ja im Sommer mal einen Livestream zusammen machen.
Sehr, sehr gern.
Dann stellen wir uns draußen mal hin und machen was Geiles zusammen, ja. Egal was es am Ende ist, aber ich glaube, es wird richtig Spaß machen.
Auf jeden Fall, sehr gern.
Cool. Habt ihr gehört, haben wir jetzt festgenagelt hier im Podcast.
Sorry, jetzt habe ich
Problem, okay, ja. Geil. Ja, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall.
Ich habe zu danken, vielen Dank.
Wir drücken dir, das kann ich glaube ich so sagen, ganz fest die Daumen, dass es weiterhin so geil läuft und dass es jetzt voll durchstartet, wenn jetzt wieder alles, sag ich mal, Normalität erlangt im besten Fall. Und dass am besten noch, wie auch immer, was noch dazu kommt.
Alles cool, es kann gern so bleiben, wie es ist, da bin ich happy.
Ja, sehr geil.
So soll es.
Alles Gute, klar. Liebe Grüße auch nach Hause. Ne? Und dann
vielen Dank an alle Zuhörer.
Bis zum nächsten
Mal. Mach's hübsch. Ciao, ciao.